Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast, Folge 61. Ich freue mich, dass ich hier heute wieder nicht alleine sitze, sondern zusammen mit der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, diese Podcast-Folge gestalten darf. Hallo Maria.
Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich los mit der Jugend? Was interessiert die? Was macht die aus? Was beeinflusst die? Wie sind die eigentlich so? Und weil wir über Jugendstrafrecht reden, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
Maria, wir wollten in dieser Folge eine Wahlempfehlung bzw. eine Analyse der Programme der politischen Parteien machen, um euch eine Wahlempfehlung zu geben. Hat jetzt nicht so gut geklappt.
Also ich habe, als ich die Wahlprogramme gelesen habe, voller Enthusiasmus in die Tasten gehauen. Und also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn die Wahlprogramme rauskommen zu einer Wahl, Bundestags- oder Landtagswahl, dann fange ich ziemlich hektisch an, die Wahlprogramme zu lesen, und zwar auf das, was mich interessiert, nämlich was steht da eigentlich zur Strafrechtspolitik und was steht dazu vor allen Dingen dem Jugendstrafrecht und eventuellen Forderungen der Politik. Und diesmal war das auch so, da habe ich ganz enthusiastisch in die Tasten gehauen, aber es hat mich etwas daran gehindert, diesen Podcast fertigzustellen, und das ist sehr klein und sehr süß und ist ein neues Familienmitglied, das Chewy heißt.
Maria war nicht schwanger, um das mal.
Das letzte Kind hat immer Fell, habe ich mir sagen lassen. Und so ist es leider auch bei uns. Wir haben einen kleinen Welpen in unsere Hausgemeinschaft aufgenommen. Er sieht aus wie Chewbacca, deshalb heißt er Chewy. Und sagen wir mal ganz vorsichtig so, ich habe die Komplexität des Themas kleiner Hund in der Familie ein ganz kleines bisschen unterschätzt.
Ja, deshalb haben wir euch das jetzt nicht mehr rechtzeitig sagen können. Du hast aber im Rahmen deiner Arbeit für die DVJJ, den Fachverband, schon einiges zu dem Thema gemacht. Sehe ich doch richtig, oder?
Habe ich, und das will ich auch hier heute erzählen. Also im Anfang Feedback Agenda will ich ein paar Sätze dazu loswerden, vielleicht auch ein paar und drei.
Dann erzähle uns doch mal, was der Hauptteil dieser Sendung sein wird.
Der Hauptteil dieser Sendung wird sich um häusliche Gewalt drehen, um die Frage in Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen und in häuslichen Beziehungen. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Gestern war der Weltfrauentag. Ich finde, darüber sollten wir heute reden.
Okay, dann lass uns mal direkt losstarten. Du hast gesagt, es gibt einiges zum Thema Feedback, Vorgeplänkel. Dann fang mal an.
Wir haben zwischendurch total nettes Feedback gekriegt und ich habe ein bisschen Angst, dass ich inzwischen nicht mehr schaffe, auf alles einzeln zu antworten. Falls ich euch irgendwann auf eine sehr nette Mail, denn wir kriegen fast ausschließlich ausgesprochen nette Mails und wahnsinnig motivierend, irgendwie mal nicht geantwortet haben sollte, Entschuldigung, und es tut mir leid und ich freue mich über jede einzelne E-Mail, vor allen Dingen, wenn sie nette Sachen enthält. Ich erinnere mich an eine in den letzten paar Monaten, die wirklich ganz freundlich geschrieben hat, wie motivierend das ist, was wir so tun und dass das engagiert rüberkommt, und das motiviert uns auch immer wieder, dann neue Folgen zu machen und diesen Podcast weiter am Leben zu erhalten. Wenn ich mal irgendwann nicht antworte, bitte nicht böse sein. Dann ist es in dem Chewy-Chaos untergegangen.
Manchmal liegt es auch an mir, weil ich manchmal auch einige Nachrichten über Social Media oder meine E-Mail-Adresse kriege. Die schicke ich in der Regel auch an Maria weiter. Aber wenn das an einem stressigen Arbeitstag passiert, dann kann das auch schon mal untergehen. Auch dafür dann.
Aber wir freuen uns wirklich jedes Mal sehr.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur noch mal Entschuldigung sagen, falls das irgendwie untergeht. Nichtsdestotrotz, die Sonne scheint, es ist fast Frühling und endlich kommen wir wieder zum Podcasten. Das freut mich umso mehr.
Ja, mich auch. Wobei wir am Anfang über ein nicht so erfreuliches Thema kurz mal reden müssen, und das muss ich einmal loswerden. Das ist das, was auch die Frage der Wahlempfehlung gewesen wäre. Jetzt ist die Wahl gewesen und vorbei, und mit den bekannten Ergebnissen, aber das, was ich dazu sagen habe, ist vielleicht auch für Koalitionsverhandlungen wichtig und für die Frage, wie man im Weiteren damit umgeht und wie man sich da eigentlich positioniert.
Dann los.
Also es hat mein Jugendrichterherz so ein ganz bisschen irgendwie auch wie mein Strafrichterherz in Wallung gebracht, was ich da gelesen habe. Denn es stand eine Bundestagswahl an und na klar, die gewinnt man mit einem Wahlkampf. Und ein Wahlkampf, der geht immer so: Missstand aufdecken, Missstand benennen, Konzept zur Behebung des Missstandes präsentieren. So funktioniert das aus meiner Sicht mit Wahlkämpfen. Und der Wahlkampf, der sagen würde, das klappt eigentlich ganz gut und wir machen das bislang richtig so und weniger ist mehr, der funktioniert wahrscheinlich eher nicht so gut. Zumindest nicht in diesem Immermehrismus, in dem wir uns gerade befinden.
Naja, und natürlich auch höchstens aus Regierungssicht, ne? Also für die Opposition funktioniert es ja schon mal gar nicht, weil die haben ja nichts getan, offensichtlich.
Es ist ja auch nicht ganz falsch. So wird sich ja nie was ändern. Wenn wir immer da säßen und sagen, nö, klappt alles eigentlich ganz gut, dann wird sich ja auch nie was in unserem Leben und auch nie was in unserer Gesellschaft ändern. Ist schon wichtig, Missstände aufzuzeigen. Was aber meinen speziellen kleinen Mini-Bubble-Kreis betrifft, nämlich das Jugendstrafrecht, habe ich da so meine Probleme mit. Und das ist das, wichtig ist, dass Politik immer mit Problemen arbeitet und sehr selten mit Positivbeispielen. Und das schlägt halt bei mir in der Justiz, in meinem Jugendstrafrecht ganz besonders zu Buche. Denn das, was dann von der Politik immer kommt, und das ist schade, ist das Narrativ von alles wird immer schlimmer, alles wird immer mehr, alles wird immer brutaler, immer häufiger. Ich nenne das den Immermehrismus. Das ist schon deutlich. Und viel daran stimmt nicht. Unser Land wird nicht immer unsicherer. Es ist im Hinblick auf Kriminalität eins der sichersten Länder der Welt. Das soll es auch bleiben, aus meiner Sicht. Aber da das Narrativ zu bedienen, wir müssen ganz sicher was für Sicherheit und Ordnung in diesem Land tun, denn sonst geht das Abendland unter. Klar, wenn man diese schrecklichen Fälle hat, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, dann könnte man den Eindruck gewinnen. Aber es ist halt so, dass eher das Unsicherheitsgefühl der Menschen sich ändert und nicht die Sicherheit in diesem Land.
Und das beziehst du wahrscheinlich auf ein ganz bestimmtes Thema oder allgemein auf das Thema Sicherheit, Unsicherheit?
Es gilt auch ganz allgemein, aber natürlich ist das, was mich daran besonders interessiert, dass das Jugendstrafrecht und die Frage, wie man mit Jugendlichen umgeht. Und ehrlich gesagt ist mein Automatismus, wenn diese schrecklichen Fälle durch die Presse geistern, als erstes zu sagen, okay, war es jemand unter 21? War es jemand unter 14? Und war es ein Ausländer? Das, was man jetzt an dem allerletzten Fall sieht, ist
in Mannheim,
ist ein Mensch Mitte 40, ganz normaler Bürger Deutschlands und plötzlich interessiert es keine Sau mehr, weil man nicht sagen kann, oh, das wäre ein Asylbewerber gewesen, den wir ganz dringend loswerden müssen. Das ist schon, finde ich, etwas, was man konstatieren muss, dass das so ist.
Dazu gleich ein Podcast-Tipp von mir, den ich mir extra aufgeschrieben habe für diese Sendung. In Deutschlandfunk der Tag, das ist ja immer dieses Recap des Tages, was jeden Werktag kommt, ist, glaube ich, am Freitag vor dem Weltfrauentag, ich tue es auf jeden Fall in die Shownotes, genau das zum Thema gemacht worden. Warum wird über Mannheim, den letzten Mannheimer Fall, gab ja schon mal einen Mannheimer Fall vor kürzerer Zeit, da war es dann übrigens jemand mit Migrationshintergrund, wenn ich das richtig sehe. Über diesen letzten Mannheimer Fall, das konstatieren da die JournalistInnen, wird deutlich weniger berichtet oder wurde deutlich weniger berichtet. Und dazu haben sie einen Gesprächspartner, einen Journalismusprofessor aus Mainz, wenn ich das richtig sehe, und auch einen O-Ton von Thomas Hestermann, der ist Professor in Hamburg. Mit dem habe ich im KfN vor Urzeiten mal zusammengearbeitet und ist wirklich ein ganz toller Wissenschaftler und macht da echt gute Arbeit. Und die sagen eben beide, das ist halt nicht einfach nur zufällig, sondern das sind diese strukturellen Merkmale. Ist das jemand mit Migrationshintergrund, dann wird er skandalisiert. Und bei
es
den
ist ein,
anderen
es ist ein
nicht.
Junger Mensch, wird eher skandalisiert. Es ist ein ganz junger Mensch noch mehr.
Und ein Ausländer auch.
Ja, genau. Und natürlich geschehen, also das will ich echt, es ist mir wichtig, das zu sagen, es geschehen natürlich ganz schreckliche Straftaten und auch folgenreiche. Und natürlich kommen dabei auch jede Menge Menschen zu Schaden. Und natürlich ist es mein Job, hier täglich Schlimmeres zu verhindern. Aber ich bin ganz tief davon überzeugt, dass die Menschen, die in Deutschland in der Justiz arbeiten, besonders diejenigen, die in der Kriminalitätsbekämpfung tätig sind, genau das wollen, nämlich Schaden abwenden mit einer fach- und sachgerechten Strafverfolgung für Urteile sorgen, die weitere Straftaten verhindern. Daran arbeiten wir. Und wirklich jeden Tag. Ich glaube auch, dass das wirklich alle Kollegen so tun und dass das nichts ist, was mich jetzt in meiner Buntheit irgendwie auszeichnet, sondern dass uns Strafjustizjuristen das schon einig ist. Wir wollen im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft versuchen, weitere Straftaten zu verhindern, möglichst präventiv tätig zu sein. Und mich bringt das total auf die Palme, wenn die Politik in ihren Programmen so tut, als würden wir das nicht richtig machen. Als ständen wir Justiz, da auf der Bremse und müssten durch schärfere Gesetze dazu gezwungen werden, doch mal richtig zuzulangen, damit das auch so richtig hilft. Wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei und auch nicht, weil wir zu blöd wären, das richtig zu machen, sondern wir machen es so, wie wir es fachlich für richtig halten. Und da von der Politik zu sagen, na, diese Richter, die machen das alles immer ein bisschen weich und immer das ganze Jugendrecht und immer dieses ganze Kopfstreicheln, da müssen wir jetzt mal mit den Gesetzen obendrauf, dass die gar nicht mehr anders können, als harte Strafen verhängen. So irre schlau finde ich das nicht, wenn man einen Haufen guter Juristen hat, die das mit Bedacht und aus Gründen so tun, wie sie tun.
Ja, und man muss auch wirklich vorsichtig sein mit diesem Vorurteil von außen. Diese ganzen Justizmenschen, die seien wahrscheinlich im Zweifel einfach zu links und würden einfach in ihrer Wunschwelt, in ihrer Wunschwelt einfach die Realität nicht sehen und hätten da irgendwelche Scheuklappen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich glaube nicht, dass das so ist, oder?
Ich glaube weder, dass die Justiz besonders links ist. Ich glaube, dass sie sehr konservativ ist, sehr wertkonservativ. Ich glaube auch nicht, dass die Justiz Scheuklappen hat und eine andere Welt sieht. Im Gegenteil, sie sehen ja die ganzen Verbrechen. Ja, also die Strafjuristen, ähnlich wie die Frauenärzte, die überall nur Schwangere sehen, sehen wir überall Straftaten und haben einen ganz anderen Blick auch für schwere Straftaten. Und ich glaube, also es fühlt sich für mich als Strafjuristin so an, als würde uns die Politik die Kompetenz aberkennen, da das Richtige zu unternehmen. Und das finde ich ganz schön vermessen, wenn diejenigen, die das fordern, so erkennbar gar keine Ahnung haben von dem, wovon sie da reden. Das macht mich so ein bisschen böse. Und ich will das an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Das, was Politik immer fordert, sind härtere Gesetze, härtere Strafen. Wie ich auf das Besondere mit den Heranwachsenden komme ich gleich. Aber nochmal ganz deutlich an dieser Stelle. Härtere Gesetze verhindern keine neuen Straftaten. Oder nur zum ganz, ganz, ganz geringen Anteil. Das Tempo der Strafverfolgung verhindert so ein bisschen neue Straftaten, hat so ein bisschen Effekt, die Geschwindigkeit. Wir stellen uns ja hier immer gegen, die Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen, aber es hilft ein bisschen was, wenn es schnell passiert. Und was richtig gut hilft, nicht mega, aber auf jeden Fall am besten, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, mit der jemand abschätzen kann, wenn ich das jetzt tue, dann werden mich an der nächsten Ecke die nächsten Polizeibeamten einsammeln. Und das heißt auf Deutsch, härtere Strafen helfen nicht, Tempo hilft etwas, mehr Polizisten auf der Straße mit modernen und zeitgemäßen Ausstattung, das würde helfen. Kostet nur ein Scheiß Geld und deshalb will die Politik das nie.
Wohl gesprochen.
Ja, also ich habe mal, das hat mich echt beeindruckt. Ich kann das hier in diesem Rahmen nicht so wahnsinnig detailreich erzählen, aber ich durfte mal vor einiger Zeit bei einem Drogenzugriff der Polizei anwesend sein und mitfahren. Und es ging um die Observation eines großen Drogenrings, der im Dreischichtsystem arbeitete. Also tatsächlich eine Frühschicht, eine Spätschicht und eine Nachtschicht hatte. Und das ausgesprochen professionell betrieb. Ich weiß, dass das super interessant wäre, wie sie das denn genau gemacht haben, aber das darf ich an dieser Stelle wirklich nicht erzählen. Sie waren aber schon richtig ausgebufft. Also es war schon richtig cool, was sie da alles gemacht haben.
Du redest jetzt immer über die Seite der Straftäter.
Die Seite der Straftäter, genau. Und was ich sehen konnte, war, dass die Beamten, die diese Observation vorgenommen haben, also das beobachtet haben, diesen Drogenring, also sagen wir mal gelinde, nicht mit der vermuteten modernen Technik ausgestattet waren, die sie hätten haben müssen, um das ordentlich zu machen. Die haben das gut gemacht, ich will da gar nicht Bashing betreiben, ne? Aber wer jetzt glaubt, die hätten eine große Wand in einem Einsatzkontrollzentrum mit einem riesen Monitor, wo rote blinkende Punkte drauf sind und wo man sehen kann, zum Beispiel, welcher Beamte sich von wo nach wo bewegt, fehlerhaft, ist nicht so. Es war am Ende so, dass die Einsatzzentrale ein Bulli war, in dem ich auch saß, und die Beamten sich darüber verständigt haben, wer sich an welcher Stelle befindet und wie sie dann vorangehen, indem sie sich auf ihren Privathandys gegenseitig angerufen haben und immer wieder die Zentrale angerufen haben. Und so macht man natürlich echt keinen Stich gegen die Drogenmafia, schon gar nicht gegen eine, die in einem Dreischichtsystem arbeitet. Und niemand redet in diesen Wahlprogrammen über die Notwendigkeit, mit der agierenden Kriminalität irgendwie auf Augenhöhe zu kommen. So kommt man mit denen nicht auf Augenhöhe. Da muss man sich nicht wundern, dass man ein Drogenproblem hat. Nein, wir fordern härtere Strafen und konsequenteres Durchgreifen und als ob da Polizei und Justiz Däumchen drehend säßen und sich gerne von der organisierten Kriminalität auf der Nase rumtanzen lassen würden. Das ist nicht so.
Wir brauchen tatsächlich in vielerlei Hinsicht immer noch ein bisschen mehr Personal, ja, aber wir brauchen auch vor allen Dingen eine vernünftige Ausstattung und das kostet einfach Geld.
Und zwar richtig viel.
Und das kostet auch nicht nur Geld, das kostet auch Organisationsvermögen, denn ihr wisst ja vielleicht, die mit dem Staat mal zu tun hatten, die ganze Beschaffung, das erkennen wir zum Beispiel gerade bei der Bundeswehr, die ist in staatlichen Institutionen immer noch mal ein bisschen komplizierter, weil man muss ausschreiben, man muss da Datenschutz beachten, man muss andere Befindlichkeiten beachten. Das dauert auf staatlicher Seite immer so ungefähr 3-mal länger und kostet ungefähr das Doppelte, jetzt mal so, ne? Und das muss einfach mal gemacht werden. Und wenn wir da wirklich entbürokratisieren und wirklich Prioritäten setzen würden, was wir ja inzwischen in mancherlei Hinsicht tun, Hashtag Militär, dann wird uns das viel mehr helfen als härtere Strafen oder überhaupt einfach nur Gesetze zu verändern.
Ich wäre wirklich dabei, auch bei den härteren Strafen, wenn ich denn davon überzeugt wäre, dass helfen würde. Bin ich aber nicht. Und im Gegensatz zu denjenigen, die das fordern, mache ich das seit 20 Jahren und andere noch viel länger, die das auch nicht tun. Kommen wir mal einmal zurück zu meinem Kernthema, nämlich zum Jugendrecht. Die Parteien fordern in den aktuellen Wahlprogrammen und die sind jetzt schon immer noch wichtig für mich, denn sie sind ja Gegenstand der Koalitionsverhandlungen, die im Moment noch laufen und da ist wirklich spannend, was da passieren wird. Sie fordern erneut die Herabsenkung des Strafmündigkeitsalters, also nicht erst ab 14 strafmündig, sondern schon vorher. Und sie fordern die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht auf Heranwachsende, zumindest einige Parteien. Wir haben das hier in diesem Podcast schon mehrfach erzählt, die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht auf Menschen zwischen 18 und 21, auf die wir in Deutschland statistisch relativ häufig Jugendstrafrecht anwenden. Und warum? Das frage ich mich wirklich. Niemandem ist geholfen, wenn ich einen 19-Jährigen statt mit einem sozialen Trainingskurs nur noch mit Erwachsenenstrafrecht bestrafen kann und ich habe im Erwachsenenstrafrecht nur Geld oder Knast. Niemandem ist damit geholfen. Es verhindert keine Kriminalität, es macht den einzelnen Straftäter nicht besser, es wirkt nicht in die Zukunft. Im Gegenteil, die recht maue Auswahl zwischen Geld und Knast ist eher so, birgt die Gefahr, dass dann weitere Straftaten passieren und jemand sich echt in seiner Kriminalität verfestigt. Es gibt wirklich keinen vernünftigen Grund zu sagen, dass das eine schlaue Idee wäre, Heranwachsende mehr nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen. Und ich kann, und das will ich wirklich, etwas für die Sicherheit in diesem Land tun, wenn ich ganz passgenau, zielorientiert, täterorientiert und auch in die Zukunft guckend strafe. Mit dem Erwachsenenstrafrecht kann ich das nicht so gut wie mit dem Jugendstrafrecht.
Tja, aber es hilft ja nichts, weil du wirst ja nicht gehört.
Och, mal gucken. Ich kann Sicherheit, und das ist ja immer das, was gefordert wird, besser gewährleisten, wenn ich zielgerecht agiere. Ja, das ist eigentlich ist das auch nicht so schwer. Es ist wie bei einem Magenproblem nur die Auswahl zwischen Aspirin und Paracetamol zu haben. Aber es wäre schon schön, wenn ich auch 3 verschiedene Magentabletten hätte. Oder irgendetwas anderes dieser Art. Die Politik will das nicht verstehen und weil es so viel einfacher ist, von der laschen Justiz zu sprechen, dem von Intensivtätern eine lange Nase gemacht wird und dürfte ich mir eine sinnvolle Justizpolitik wünschen, dann würde ich mir nicht weniger Freiräume für passgenaue Lösungen wünschen, sondern gerade mehr. Und ich muss zum Glück kein Wahlprogramm schreiben, aber müsste ich das, dann würde ich nicht durch höhere Strafforderungen Misstrauen in die Funktionstüchtigkeit der Justiz schüren, sondern ich würde behaupten, dass meine Partei Polizei und Justiz so ausstatten möchte, dass sie mit der modernen Kriminalitätsentwicklung auch standhalten können.
Und passiert das mit irgendeiner Partei?
Nee, ins Wahlprogramm hat es keine einzige geschrieben, aber immerhin haben es einige nicht reingeschrieben. Das muss man ja schon. Ja, das ist die Dynamik von Wahlprogrammen. Da reinschreiben, wir lassen alles beim Alten und wir haben ein super funktionierendes Jugendstrafrechtssystem und die Richter machen das schon. Gut, das verstehe ich, dass das nicht gut ankommt oder dass das nicht der Point ist, mit dem man Wähler zieht. Ne, da habe ich Verständnis für, dass ich das nicht in einem Wahlprogramm finde. Aber zu sagen, wir brauchen mehr Manpower und mehr Ausstattung für die Leute, damit sie mit der Kriminalität auf Augenhöhe begegnen können. Das wäre schon was man auch fordern könnte, tun die aber nicht.
Und letztlich geht es ja auch immer dann wenn etwas passiert ist, um die Ausstattung der Institutionen, die dann damit umgehen müssen, dass Leute straffällig geworden sind, also Jugendhilfe vor allen Dingen, die dann die Jugendlichen, auch straffällige Kinder, denn nur, dass sie nicht strafmündig sind, heißt ja nicht, dass da nichts passiert, und auch Heranwachsende unterstützt, dass die Sanktionen, die verhängt werden, dann auch wirklich durchgezogen werden, dass die eine große, gute Qualität haben. All diese Dinge hängen an menschliche Power und an Geld einfach, weil es müssen ja alles Dinge sein, die irgendwer tut.
Ja. Ja, und auch das verstehe ich, dass das in Wahlprogrammen immer so schwierig ist, da lauter Dinge aufzulisten, die am Ende viel Geld kosten werden. Das sieht man ja jetzt auch in den ganzen anderen, in den Steuerversprechen und ähnlichen Dingen, dass einem dann irgendwann der Spiegel oder irgendein anderes Magazin vorrechnet, wie viel das eigentlich alles kosten wird, was man da fordert, und dass das übrigens nicht funktionieren wird. Das verstehe ich alles, ne? Aber was ich nicht verstehe, ist dieses Gebäsche auf der Justiz, von der ich wirklich glaube, dass sie versucht, das mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, so gut wie möglich zu machen und es auch ganz schön gut macht und es auch zumindest in der Anwendung von Recht nicht viel Verbesserungsmöglichkeiten gibt, außer mehr Personal, bessere technische Ausstattung, ja. Aber das ist eigentlich schon ganz gut. Und da den billigen Weg zu wählen und zu sagen, wir fordern härtere Strafen, das finde ich echt ein bisschen billig.
Und ich habe sogar noch ein Argument, das ist ein bisschen aus der Hüfte geschossen, und ihr mögt mir da widersprechen. Ich halte das auch für ein Gerechtigkeitsproblem, denn es fordert ja tatsächlich niemand, einen Heranwachsenden niemals nach Jugendrecht zu verurteilen. Oder auf jeden Fall habe ich das so nicht verstanden, sondern dass der Regelfall…
Nee, doch.
Ja?
Komplette Anwendung von Erwachsenenstrafrecht auf Heranwachsende.
Okay, gut.
Möchte die CDU.
Ja, weil ansonsten es ja immer dazu führen würde, dass diejenigen, die sich ein Gutachten leisten können, die wissen, wie man sozusagen die Lücke füllt, dann trotzdem noch im Strafrecht.
Soll absolut nur noch Erwachsenenstrafrecht anwendbar sein, was ein völliger Quark ist. Es gibt eine Auswahlmöglichkeit für 18- bis 21-Jährige oder bis zum 21. Lebensjahr. Die Auswahlmöglichkeit des Richters, der sagt, entweder es liegen hier Reifeverzögerungen vor oder es ist eine jugendtypische Tat, dann darf der aussuchen, ob er Erwachsene oder Jugendstrafrecht nimmt. Und das macht er, liebe Politik, nach bestem Wissen und Gewissen. Und das macht er ganz schön gut. Und zwar im Sinne der Prävention weiterer Straftaten. So gut er irgendwie kann. Nicht aus Spaß mit Wattebäuschen werfen zu sagen, gut, der ist ja erst 19, da drücken wir nochmal ein Auge zu. So sind wir nicht. Das ist auch nicht das, wofür wir antreten, und übrigens auch nicht das, wofür ihr uns mal ausgesucht habt. Das macht mich echt böse, merkt ihr.
Ja, zumal gerade jetzt, nachdem die EU-Richtlinie zur Strafverfolgung von Kindern ja auch eine Ausbildung fordert, eine ausgebildete JugendrichterInnen, ja auch da eine Menge getan wurde. Also es ist die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Jugendstrafrecht machen, die sind ja Stand 2025 wahrscheinlich so gut fortgebildet im Jugendrecht wie lange nicht. Das heißt, die Qualität wird sich da ja eher durch die vielen Fortbildungen verbessert haben.
Ich glaube ja.
Ja.
Und dazu zu konstatieren, ja, dass aber viel zu häufig das, also Politik maßt sich an zu sagen, es ist viel zu häufig, dass ihr auf Heranwachsende Jugendstrafrecht anwendet. Wer sagt denn, dass das zu häufig ist? Es gibt doch jedes Mal eine Einzelfallentscheidung. Und da einfach unverblümt zu sagen, wir glauben mal, dass die in 30% oder in 50% falsch ist, finde ich ziemlich schlanken Keks. Also, und es ist, was mich daran so ärgert, es ist politische Kosmetik. Ne? Es ist nur ein Geschrei, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen Populismus. Und es ist ein bisschen wie sich sehr teuren Lippenstift aufs Augenlid zu schmieren. Das ist auch doof. Das macht keinen Sinn. Ja, es ergibt überhaupt keinen sinnvollen Effekt. Und ich glaube, das Bild ist ein bisschen schräg, ne?
Ich überlege gerade.
Der Lippenstift da, wo er hingehört ist. Ja, nein, das Bild vergesst es einfach wieder. Das ist ein bisschen schräg.
Karneval ist vorbei. Es wäre sonst ganz lustig sogar, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Sorry, das musste irgendwie raus, macht mich böse, den ungefilterten Quatsch in den Programmen zu lesen. Wenn die Programme dann auch noch auszilisiert werden von Facharbeitsgruppen, die erkennbar wirklich gar keine Ahnung haben von dem, worüber sie da reden. Also ich habe da eine Verfeinerung der Idee mit den Heranwachsenden einer Fachkommission der CDU, CSU gelesen, die es wirklich zum Kopfschmerzen kriegen, wenn man irgendwie in dem Feld tätig ist. Ja.
Und warum beteiligen die sich nicht am Fachdiskurs? Also es gibt ja jede Menge Fachgremien, Fachverbände und so weiter, wo sowas diskutiert und auch weitergebracht wird inhaltlich. Da habe ich solche Stimmen noch nie gehört.
Ja, weil überall da, wo die Fachleute zusammenarbeiten, Common Sense ist, dass das eine sinnvolle Regelung ist. Also ich kenne weder, was das Thema Strafmündigkeit ab unter 14 angeht, noch ehrlich gesagt die heranwachsenden Diskussionen, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, da gibt es einige wenige bunte Vögel, aber ich kenne eigentlich fast keinen ernstzunehmenden Fachmann, der im Feld arbeitet, der das eine schlaue Idee findet. Das ist eine Erfindung der Politik. Und liebe Politiker, glaubt mir doch das einfach bitte. Ich stehe seit 20 Jahren mit jungen Straffälligen im Gerichtssaal. Ich will die Gesellschaft beschützen. Ich will im Sinn neuer Taten präventiv tätig werden. Und dann muss ich etwas für die Resozialisierung tun. Und außer genügend Geld und Manpower ist alles, was ich dafür an Gesetz benötige, vorhanden. Und das tue ich auch.
Okay.
Ja. Das geht nicht nur mir so, das geht auch all meinen Kolleginnen und Kollegen im Jugendstrafrecht, in den Staatsanwaltschaften und den Gerichten so.
Es mag auch eine Rolle spielen, dass Themen, die schnell aufregen, auch skandalisierungsfähig sind, dann lieber benutzt werden, auch im Wahlkampf, als schwierige, sperrige Themen, die wirklich mal was verändern in der Gesellschaft. Also ich weiß, dass wir als eine dieser großen Diskussionen waren im Fernsehen im Vorfeld der Wahl und sich Herr Scholz und Herr Merz, glaube ich, die ersten 20 Minuten auf Betreiben der JournalistInnen, die da waren, über Migration als allererstes unterhalten haben, dachte ich auch so, davon haben wir keine einzige Brücke mehr, davon ist die Weltlage mit dem Angriff auf die Ukraine nicht geklärt. Wir haben 1000 Dinge, die in diesem Land brach liegen, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter.
Wir haben über die Schuldenbremse nicht geredet und wir haben Ausrufezeichen nicht über das Klima geredet.
Ja, ja. Gar nicht. Und stattdessen 20 Minuten über etwas, was wirklich kein dringendes Problem ist. Ach so, Bürgergeld. Bürgergeld wird dann auch noch benutzt. Also es ist wirklich immer auf die Kleinen.
Ja, weil es immer die Menschen betrifft oder die Bevölkerungsgruppen, die sich nicht wehren. Es betrifft Jugendliche, es betrifft Straffällige, es betrifft Ausländer, auf denen man super sozial Schwache, auf denen man super rumhacken kann, weil sie nämlich keine große Lobby haben, die dann einschreiten würde und sich anderweitig zur Stimme melden würde. Wir sind hier die Lobby für die Jugend.
Okay.
Wir halten die Fahne hoch.
So, gibt's noch was?
Nee, das war einfach der Aufreger oder mein Aufreger, was mit dieser Wahl zusammenhing. Und wir haben in meinem Interessenverband, in dem ich bin, mehrere Aufrufe auch an die Politik geschrieben. Viel mehr kann man ja nicht tun. Ich hoffe, dass sie irgendwer liest. Wenn irgendjemand von euch direkten Kontakt zu Menschen hatte, die in den Koalitionsverhandlungen sitzen werden, ich bin total dankbar, wenn ich von euch einen Namen höre oder eine Idee, wen man ansprechen kann. Alle Möglichkeiten, die mir da zur Verfügung stehen, habe ich ausgenutzt. Aber ja, es ist immer schlau, das auch auf vielerlei Ebene zu streuen. Wie gesagt, es ist für die großen Verhandlungen ist das hier nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Nischenpunkt. Aber es wäre ein Paradigmenwechsel in der Handhabung von Jugendstrafrecht, der seit 1953 haben wir das, dass es so ist, dass Heranwachsende nach Jugendstrafrecht bestraft werden können. Und es wäre ein Paradigmenwechsel, der seinesgleichen suchen würde und auch unsere ganze Straflandschaft komplett umkrempeln würde. Ich weiß nicht, ob sich die das fordern, so klar gemacht haben, was das auch mit der Prävention in unserem Land machen würde. Das wäre wirklich nicht gut.
Und Marias Hauptsorge momentan ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dieser kleine Punkt möglicherweise geopfert werden könnte für einen anderen sehr wichtigen Punkt, egal welcher das ist, und dass das quasi so ein bisschen das Baueropfer werden könnte.
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, in diesem Podcast nicht zu politisch zu werden und nicht zu sehr mich auf eine Seite zu schlagen, aber da die Wahlverhältnisse ja klar sind und nur über bestimmte Koalitionsmöglichkeiten gerade geredet wird, muss oder kann man das schon benennen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die CDU/CSU, die gerade auf die Socken kriegt, dass sie ihr Wahlversprechen mit der Schuldenbremse nicht eingehalten hat, gern in anderen Sachen jetzt gern hart erscheinen möchte und durchboxen möchte. Und dass das anderen Themen, einem ne, Zustimmung zu Windrädern oder zu irgendeiner Sozialgesetzgebung zum Opfer fällt und niemand sieht, was für immense Auswirkungen das zumindest auf Kriminalität und Straftaten in unserem Land hätte.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, Entschuldigung. Ich drück die Daumen und ich hoffe, ihr drückt mit mir die Daumen. Und wenn einer eine Idee hat, wie man noch dichter rankommt, dann meldet euch.
Maria, du hast gesagt, du wolltest heute über häusliche Gewalt sprechen. Mhm. Das war das, was du heute Vormittag zu mir gesagt hast. Bereite dich doch mal auf dieses Thema vor. Möchten wir damit mal anfangen?
Das möchten wir.
Dann fangen wir an.
Ich habe mir schon ganz lange vorgenommen, dass wir mal eine Folge zum Thema häusliche Gewalt machen müssen. Gestern war der 8. März, der Weltfrauentag. Ich finde, das passt heute wirklich gut. Häusliche Gewalt ist ein Thema, und zwar ein großes, seit sehr, sehr vielen Jahren und unvermindert auch heute noch. Und häusliche Gewalt ist ein Phänomen, das nicht nur bestimmte Bevölkerungsschichten betrifft oder bestimmte Nationalitäten oder auch bestimmte Altersgruppen. Häusliche Gewalt zieht sich durch die gesamte Bevölkerung und ist in der strafrechtlichen Abarbeitung genauso schockierend wie frustrierend.
Hast du eine Definition für häusliche
Nö,
Gewalt?
Nö, aber du bestimmt. Du hast einen Zettel in der Hand.
Ich habe es mir echt dieses Mal ziemlich einfach gemacht. Ich bin ein paar Google-Suchen durchgegangen, ein paar Dokumente und durchaus auch künstliche Intelligenz, die mir geholfen hat. Das Ding bei häuslicher Gewalt ist, dass es verschiedenste Definitionen gibt. Ich benutze mal eine, die sich so ein bisschen an das anlehnt, wie es auch das Bundeskriminalamt vielleicht formulieren würde. Also häusliche Gewalt umfasst alle Formen physischer, psychischer, sexueller oder ökonomischer Gewalt in familiären oder partnerschaftlichen Beziehungen, unabhängig vom gemeinsamen Haushalt. Das ist wichtig. Also es geht nicht darum, dass zwei oder mehr Menschen in einem Haushalt wohnen, aber dass sie familiäre oder partnerschaftliche Beziehungen haben. Ja?
Mhm.
Und differenziert wird da vom BKA zwischen Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Gewalt. Auch das ist wichtig, weil das schon ein paar unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist Gewalt innerhalb einer Paarbeziehung und das andere sind Gewaltdelikte, die dann auch entweder als Kollateralschaden oder gezielt gerade sowas wie Kinder oder im Haushalt lebende Verwandte, ältere zu pflegende Menschen oder sowas betreffen. Und interessant daran ist auch oder wichtig daran ist auch, dass gerade wenn wir so gucken, wie hat sich das dann entwickelt, es da gar keine guten Zahlen gibt. Weil das BKA zum Beispiel erst seit ganz kurzer Zeit, nämlich eigentlich erst seit 2023, so Zahlen hat, die sich wirklich auf diese häusliche Gewalt beziehen, die ich gerade benannt habe, während es vorher nur ein Lagebild zur Partnerschaftsgewalt gab. Also 2015 ist zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, Partnerschaftsgewalt in einem eigenen Lagebild vom BKA veröffentlicht worden. Und das ist jetzt ausgeweitet worden auf häusliche Gewalt. Und das ist auch wichtig, weil, guess what? Die Zahlen werden häufig vermischt und man sieht dann häufig einen großen Anstieg der Gewalttaten in dem Bereich von 2015 auf 2020, auf 2023. Aber es liegt auch daran, dass die Definition erweitert wurde. So, und das ist echt schwer, da ein klares Lagebild zu bekommen.
Okay. Und wenn man jetzt nur die partnerschaftliche Gewalt nimmt, was hat man da?
Also die Partnerschaftsgewalt, das war in einem großen Lagebild 2015, da bildete die so einen Anteil von rund 16% an allen Gewaltdelikten.
Ganz schön amtlich, ne?
Genau, aber wenn man sich jetzt die häusliche Gewalt anguckt, die also breiter ist, sowohl Partnerschaftsgewalt als auch innerfamiliäre Gewalt, da sagen die Zahlen von 2023, dass es ein knappes Viertel aller Gewaltdelikte sind. Also in ganzen Zahlen haben wir so ungefähr in dem Jahr runde Millionen Gewaltdelikte und davon waren so rund 250.000, die häusliche Gewalt betroffen haben.
Das ist ganz schön viel.
Das ist ganz schön viel. Und bevor ich jetzt noch in ganz, ganz viele Einzelzahlen komme, muss ich dazu sagen, das ist ein bisschen quatschig eigentlich, weil alle ExpertInnen davon ausgehen, dass wir nur so 20% dessen, was wirklich passiert in der Gesellschaft, überhaupt kennen. Das heißt, das Hellfeld sind nur 20% von dem, was das Gesamt, also Feld betrifft, also die Dunkelziffer ist unglaublich hoch.
Hm.
Und ne, man kann da jetzt viel mit Zahlen klugscheißen, nur wir müssen immer beachten, ganz viel von dem, was wirklich in Sachen häuslicher Gewalt passiert, ist einfach nie einer Stelle wie der Polizei oder den Staatsanwaltschaften bekannt geworden.
Hm. Na nun gut, ich kann in meinem Kontext immer nur über die Sachen reden, die dann irgendwann ins Hellfeld geraten. Ne? Aber was ich interessant finde, ich habe 18 Jahre lang in einer norddeutschen Großstadt gearbeitet. Seit 2 Jahren leite ich ein Amtsgericht in einer Kleinstadt. Und was soll ich sagen, in den letzten 2 Jahren in meiner Kleinstadt ist mir doppelt so viel gefühlt, doppelt so viel häusliche Gewalt begegnet wie zuvor in der Großstadt. Das finde ich schon ganz schön amtlich. Also ich sitze da schlacker mit den Ohren immer jedes Mal, wenn eine Anklage wegen häuslicher Gewalt eingeht. Und das ist fast bei mir zu 99% Paarbeziehungsgewalt. Und ehrlich gesagt auch fast zu 99% Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Da denke ich jedes Mal, wow, schon wieder eine Anklage. Das habe ich wirklich in meiner Zeit in der Großstadt so in der Taktung nicht gehabt. Ich glaube auch nicht, dass das eine Entwicklung der Zeit ist, also dass in den letzten 2 Jahren einfach so doll zugenommen hat. Ich habe eher das Gefühl, dass es auf dem Land häufiger vorkommt als in der Stadt. Und warum das so ist, da kann ich ehrlich gesagt nur ganz krude spekulieren. Ne? Ich könnte jetzt sagen, naja gut, in so einem Einfamilienhaus mit einer Menge Garten drum zu, da hört man den Nachbarn nicht so schnell streiten und dann auch schreien. Wie das vielleicht in einem Mehrparteienhaus in der Stadt ist, wo man auf engerem Raum zusammen wohnt, die soziale Kontrolle vielleicht ein ganz bisschen mehr gegeben ist, weil man einfach so dicht an dicht mit anderen Menschen lebt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man in einer Wutsituation in der Stadt schneller eine Lösungsstrategie findet, sich abzureagieren, einfach aus dem Haus rauszulaufen und in die nächste Kneipe zu stolpern und da irgendwie 3 Bier zu trinken und zu sagen, scheiß drauf, ist halt, wenn man irgendwo auf dem Land auf irgendeinem Hof sitzt, nicht so ganz einfach. Da kann man den nächsten Baum anschreien oder die Kühe, aber ist schwierig.
Ja, gut, also wissenschaftlich kann ich dazu nicht viel sagen. Ich möchte allerdings schon nochmal betonen, dass auch wenn man viel über Partnerschaftsgewalt nachdenkt, die da eine Rolle spielt, ist es schon so, dass ungefähr ein Viertel aller Opfer häuslicher Gewalt unter 14 Jahren alt sind. Das heißt, es betrifft
vor allen
auch
Kinder, ne?
Ja, nicht vor allen Dingen, ich sage ein Viertel, aber es betrifft eben auch Kinder, die ja sozusagen dann aus dem Bereich Partnerschaftsgewalt rausfallen. Wen es aber vor allen Dingen betrifft auch, und das wird jetzt nicht so richtig wundern, das sind halt Frauen.
Mhm.
Also bei den Opfern sind es ungefähr 70%, 70,5 glaube ich, und in Anführungsstrichen nur knapp 30% der Opfer waren Männer. Und bei den Tätern ist es dann dementsprechend umgekehrt ähnlich. Also wir haben so ungefähr eine Tatverdächtigenrate von 3/4 Männer, 1/4 Frauen.
Was interessant viel ist. Also ich hätte schon gesagt, es gibt auch häusliche Gewalt andersrum, von Frauen an
gibt's
Männern.
Ja auch,
aber die ist, vielleicht kommt sie auch wesentlich weniger häufig zur Anzeige, weil die Schamgrenze noch höher hängt, keine Ahnung.
Generell ist es so, dass die Schamgrenze in Anführungsstrichen durch verschiedene Sensibilisierungskampagnen gesunken ist. Also es wird heutzutage eher angezeigt, als das früher mal war. Und dennoch, die Dunkelziffer, habe ich gerade schon berichtet, ist unglaublich hoch. Und das ist halt eines der großen Probleme, diese hohe Dunkelziffer.
Hm.
Interessant ist aber auch, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm, dass diese häusliche Gewalt durchaus auch digital sein kann und auch das inzwischen eine Rolle spielt. Also so, was ich an Zahlen gefunden habe, so 6-7% häuslicher Gewalt ist inzwischen auch digital. Weil ja Partnerschaftsgewalt zum Beispiel auch im digitalen Raum stattfindet, dass da Leute digital beleidigt, gestalkt werden, dass auch Leute, die ihren Partner, ihre Partnerin, vor allen Dingen Partnerin kontrollieren wollen, sowas machen wie Tracker anheften an Gegenstände, das zählt dann unter digitale Gewalt. Mhm. Und das ist halt früher einfach nicht so der Fall gewesen. Es gab diese Möglichkeiten der digitalen Gewalt nicht. Mhm. Und digitale Gewalt hat jetzt auch ein relativ hohes Aufdeckungsrisiko. Insofern, ja, ist das ein neuer Punkt, dass diese ganzen Dinge auch, so, sowas wie digitale Gewalt, auch Stalking einfach dazukommt. Und auch das nochmal die Zahlen erhöht.
Okay, also was mir, wenn wir darüber reden, über häusliche Gewalt an dieser Stelle total wichtig ist, und das richtet sich an die lieben InteressenvertreterInnen von Opfern, ich schildere in diesem Podcast meine Sicht auf die Dinge. Und ich weiß, dass es eine ganz vielschichtige und interessante Erklärungsmuster gibt, dass Dynamiken in Gewaltbeziehungen besondere Aufmerksamkeit bedürfen, dass die Opfer eine ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Und ich bin in all diesen Sachen keine Fachfrau und überlasse das und die entsprechende Einordnung und auch die Interpretation denjenigen, die das fachlich fundiert am besten können. Ich selber schildere hier in diesem Podcast zusammen mit dir nur meine Sicht auf die häusliche Gewalt. Und es geht dabei nicht um eine Betrachtung, eine umfassende Betrachtung aus allen Blickwinkeln. Damit würde ich mich übernehmen.
Ja.
Und würde das nicht richtig machen. Mir ist das super wichtig, weil wir oft aus der Ecke der Opfervertretung kritisiert werden. Wir wären zu täterzentriert, würden uns zu sehr darauf konzentrieren, was mit den Tätern ist. Es ist nun mal mein Blickwinkel. Ne? Wir machen diesen Podcast nicht mit dem Anspruch, total ausgewogener, alles umfassender Informationen über irgendwelche Phänomene, sondern wir beschreiben die Dinge aus der Sicht einer Richterin, wie es sich für mich anfühlt, was für Gedanken ich dazu habe, und das ist pointiert. Und wenn ihr eure Sicht der Dinge vermisst, dann nicht, weil ich sie nicht sehe oder gar missachte, einfach nur, weil ich viel über meine Meinung rede, aber auch über Gefühle, und das ohne Vollständigkeitsanspruch. Das ist mir wichtig.
Ja, und
das heißt nicht, dass wir das nicht auch sehen würden oder wertschätzen würden.
Und wir müssen uns natürlich hier auch immer auf bestimmte Aspekte, die auch in Marias Alltag eine Rolle spielen, vorkommen. Das heißt zum Beispiel, Tötungsdelikte kommen in Marias Alltag nicht direkt vor, weil du die Strafgewalt nicht hast. Insgesamt gibt's aber, habe ich zumindest aus dem Jahr 2023 gelesen, gab es insgesamt 331 Tötungsdelikte im Bereich häuslicher Gewalt. Und ja, klar, das sind
jeden Tag eine Tote, ne? Mhm.
Und das sind tatsächlich, dann ist es tatsächlich eine Tote häufig, weil über 80% der Getöteten Frauen sind. Insofern ist da so ein Begriff wie Femizid schon ganz sinnvoll zu verwenden, weil es halt wirklich eine nochmal etwas stärkere Opferanteil gibt, je gewalttätiger diese Konflikte ausgehen. Und ich möchte auch noch dazu sagen, wenn wir in diesem Kontext sagen, naja, Frauen sind stärker Opfer, weil du Opfer gerade genannt hast und deine fehlende Perspektive auf bestimmte Opferaspekte. Was die Kinder angeht, haben wir ja fast einen Gleichstand. Also ich habe ja gesagt, so ungefähr bei den unter 14-Jährigen, da haben wir ungefähr 25%, die schon das erlebt haben. Unter diesen 25% ist das Geschlechterverhältnis fast ausgeglichen. Also es werden ziemlich genauso viele Mädchen, etwas mehr als Jungs, misshandelt, geschlagen und so weiter. Auch das darf man nicht vergessen. Es betrifft bei den Kindern auch sehr viele männliche Kinder, die Opfer werden.
Ja, es gibt beim Thema häusliche Gewalt aus meiner Sicht vier große Problemlagen. Darüber will ich kurz mit dir sprechen, weil ich glaube, dass das total wichtig ist, um zu verstehen, was mir die Arbeit damit kompliziert und schwierig macht und was auch frustrierend manchmal und was sozusagen das Besondere an häuslicher Gewalt ist. Gehen wir mal davon aus, dass es sich um häusliche Gewalt in Paarbeziehungen handelt. Da haben jetzt mal ganz kleine Kinder, von denen abgesehen, von denen ich immer versuche, sie vor Gericht nicht als Zeugen zu hören. Weil das der Tod ist, irgendwie Vater auf der Anklagebank, Mutter im Zeugenstuhl und dann ein Kind auch noch im Zeugenstuhl. Das ist wirklich, der Tod für familiäre Beziehungen, und wenn es irgendwie anders geht, versuche ich das zu vermeiden. Aber was ich häufig habe, ist, dass nur zwei Beteiligte dabei sind an so einer häuslichen Gewaltsituation, nämlich die beiden Partner, in deren Beziehung die Gewalt überhand nimmt. Und das macht die Beweislage dann ganz oft schwer, denn es gibt halt nur den Angeklagten und eine Opferzeugin. Und zunächst ist das so, dass es nur in ganz wenigen Fällen überhaupt zur Anzeige kommt. Du hast eben schon gesagt, man geht von nur 20% Anzeige auf, also die Dunkelziffer ist extrem hoch. Und das liegt auch daran, dass die Menschen noch immer glauben, dass sie keine Chance vor Gericht haben, wenn es eine Aussage gegen Aussagesituation gibt. Und ganz deutlich für alle da draußen, das ist Quatsch. Vorm Gericht kommt es darauf an, wem der Richter glaubt. Nicht auf die Anzahl der Zeugen, auch auf der einen oder anderen Seite, nicht auf irgendein Zahlenspiel. Es kommt darauf an, was der Richter am Ende glaubt. Und es lohnt sich aus meiner Sicht immer, Anzeige zu erstatten, wenn man Opfer geworden ist, weil das Gericht, ja, das ist jetzt auf Holz geklopft und die ideelle Wahrheit immer demjenigen glauben wird, der die Wahrheit sagt. Zumindest hoffentlich statistisch eher glauben wird und es eher rauskriegen wird, wer die wahre Geschichte erzählt und wer nicht. Es gibt natürlich total viele Fälle, wo entweder das Opfer so indifferent aussagt oder inkonsistent aussagt, also immer wieder was anderes erzählt in verschiedenen Vernehmungen, dass es schwierig wird oder aber, dass der Täter so gut lügt, dass das Gericht dann doch Zweifel bekommt. Also in solchen 1:1 Aussagesituationen ist es statistisch natürlich häufiger, dass das Gericht aus Zweifeln freispricht. Ganz, ganz oft aber nicht, nur weil es sich nicht sicher ist. Ganz selten deshalb, weil es glaubt, dass das Opfer sich die Geschichte nur ausgedacht hat. Das ist ziemlich selten der Fall, also zumindest aus meiner Sicht. Man hat immer dieses, da ist schon was gewesen, ich kann nur nicht genau sagen, was, und deshalb kann ich deshalb auch nicht verurteilen, weil das, was mir erzählt wird, so durchwachsen ist und auch der Teil, den der Angeklagte mir erzählt, auch Wahrheitspunkte hat, wo ich denken muss, da könnte was dran sein, aber nicht, weil man glaubt, okay, hier ist eine vollkommen frei erfundene Geschichte.
Das war jetzt der zweite Punkt, es gibt noch zwei weitere.
Nee, das ist erst der erste Punkt.
Ach so.
Und ich will ganz kurz noch dazu sagen, das ist diese Frage, glaubt man mir am Ende oder nicht, das ist eine ganz wichtige Information für Gewaltopfer, denn meiner Erfahrung nach geht es ganz häufig darum, nicht darum, was als konkrete Strafe am Ende dabei rauskommt, sondern dass dem Opfer geglaubt wird. Und da lohnt sich aus meiner Sicht eine Anzeige immer, wenn man das richtig schildern kann. Ich werde nachher noch einen Fall erzählen, der so eine 1:1-Konstellation hatte und euch auch erzählen, weshalb das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Der zweite problematische Punkt sind die diffusen Beziehungen, also die Beweislage. Ganz oft kommt es zu erheblicher häuslicher Gewalt und das Opfer ruft dann aus Angst die Polizei an, die dann alles aufnimmt. Und am Tag der Hauptverhandlung hat sich das Paar irgendwie wieder zusammengefunden. Der Täter hat sich vielleicht ganz ordentlich entschuldigt, vielleicht hat er auch irgendwas getan, um sich zu ändern, dass das Opfer ihm verzeihen kann. Und jetzt stehen beide im Gerichtssaal, der eine als Angeklagte und die andere als Zeugin. Und das belastet die Beziehung und das macht auch die Gerichtssituation sehr schwer. Wenn ein Paar verheiratet oder sogar oder verlobt ist, dann hat das Opfer das Recht, die Aussage zu verweigern und dann kommen wir nicht weiter. Es gibt einen Paragraphen 252 StPO, der sagt uns, dass die Angaben eines Zeugen, der aussagt, dann aber im Prozess von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht und sagt, nee, jetzt sage ich doch nichts mehr, nicht verwertet werden können. Und es ist doof, weil dann stehen wir nämlich da und machen dicke Backen. Dann kann ich nicht verurteilen, wenn nicht irgendwer Drittes irgendetwas gesehen hat, was ja ganz oft in Fällen der häuslichen Gewalt nicht so ist. Und das kommt ziemlich häufig vor und es ist ehrlich gesagt unheimlich frustrierend, auch für mich schwer auszuhalten, denn die Verweigerung der Aussage, die entsteht ja nicht, weil es die Verletzung nicht gegeben hätte, sondern und das Opfer irgendwie aus Jux und Dollerei die Polizei gerufen hat, die entsteht, weil man sich wieder zusammengefunden hat, weil die persönliche Situation dieser beiden Beteiligten jetzt plötzlich eine andere ist und man meint, das Gericht nicht mehr zu brauchen, aber nicht, dass es diese Verletzung nicht gegeben hat. Und es gibt in der Justiz und in der Polizei einen ganz unschönen Spruch dazu. Das sagen die hoffentlich nur noch älteren Kollegen manchmal schulterzuckend. Der heißt, Pack verträgt sich. Und das ist, sage ich ganz deutlich an dieser Stelle, das ist ein unmöglicher Spruch. Denn der negiert, dass hier einer der Täter ist und der andere das Opfer. Der tut so, als wäre das eben ein Spiel unter zwei Beteiligten und als hätte dieses Spiel irgendwie etwas, wo sich der Staat nicht einzumischen hat. Aber häusliche Gewalt ist eine Frage von Gewalt, von Machtausübung, auch von Demütigung, die meistens die schwächeren Teile der Beziehung betrifft. Und die wenigsten Menschen suchen sich sowas bewusst aus. Und deshalb ist der Spruch auch wirklich doll doof. Und wenn ihr ihn jemals in eurem Kontext hört, sagt dem Menschen, der es sagt, doch, wie unangemessen ihr das findet.
Mhm. Tja.
Ja. Aber der Frust bleibt und ich spreche ganz selten oder ich spreche nicht selten frei, weil genau das passiert ist. Und ich persönlich nutze die Situation im Gerichtssaal dann wenigstens dazu, noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Ich zwinge meistens das Opfer zu kommen, auch wenn die im Vorfeld sagen, ich werde gar nicht aussagen. Und wenn dann die Zeugin da ist, dann sage ich ihr, dass ich finde, dass keine Frau sowas verdient hat und dass keine Frau sich sowas gefallen lassen sollte. Und ich sage ihr, dass sie aus meiner Sicht einen eigenen Wert hat und dass sie sich selbst so viel wert sein sollte, dass sie die richtigen Konsequenzen zieht. Und ich kann in so Paarbeziehungen nicht eingreifen, aber ich kann von außen sagen, das hast du nicht verdient, das kann ich. Und natürlich sage ich das auch dem Täter und gebe dem im Freispruch etwas mit, auch manchmal in der Freispruchbegründung, dass ich finde, dass viel getan werden muss, um die Beziehung zu behalten und dass es mehr als schäbig ist, sich an jemandem körperlich zu vergreifen, der einem nicht nur körperlich unterlegen ist, sondern der einem auch noch emotional anhängt. Das ist besonders schäbig, sich an solchen Menschen zu vergreifen. Und das werde ich dann wenigstens immer los. Es ist ein bisschen schal, weil da am Ende ein Freispruch steht. Ich hoffe immer, dass wenigstens irgendwas davon ankommt, von dem, was ich da sage.
Naja, zumindest kann man ja, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist vor Gericht, aber so einen Wink in Richtung von, wir sehen, was du tust, wir beobachten dich weiter, wäre ja irgendwie ganz sinnvoll. Also selbst wenn jemand freigesprochen würde.
Ich sage ganz oft, für ihren Buchstaben bleibe ich zuständig. Und wenn sie wieder auftauchen und es wieder um sowas geht, dann weiß ich, was ich davon zu halten habe. Mhm. Und vielleicht macht ja beim nächsten Mal jemand nicht einen Rückzieher.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wo ich sagen muss, ja gut, da hat jemand so viel getan an sich, dass auch der Partner ja vielleicht recht hat, ihm zu verzeihen und zu sagen, das kommt vielleicht nicht wieder vor. Ich persönlich würde mir und meiner Tochter immer sagen, bei einem Mann, der dich schlägt, bleibst du nicht aus, Punkt, fertig. Aber natürlich gibt es Situationen, in denen sich das die Frauen dann nochmal anders überlegen. Ich habe einen Fall im Kopf, den ich mal gehabt habe, da hat ein Mann, der war Alkoholiker und hat auch seine Frau halt immer nur geschlagen, wenn er zu doll getrunken hat. Ist aber hier mit Therapien und allem Möglichen, auch mit Therapieplätzen, ehrlich gesagt, nicht zu Rande gekommen und ist dann in ein anderes Land, in ein benachbartes Land von Deutschland gefahren und hat sich dort von einem Arzt so eine Art Platine einpflanzen lassen, unter die Haut setzen lassen, die einen Wirkstoff absondert, der mit Alkohol reagiert. Und zwar jedes Mal, wenn man da Alkohol trinkt, dann wird es einem so schrecklich kotzübel, dass man nie wieder Alkohol trinken möchte. Das ist nicht zugelassen in Deutschland, aber in anderen Ländern zugelassen und scheint hervorragend zu funktionieren. Also es scheint wirklich ziemlich scheiße zu sein, wenn man dann Alkohol trinkt. Und das hat er immerhin gemacht, hat sich das einpflanzen lassen und sie sagte dann im Prozess, das war eine Situation, in der sie weiterhin ausgesagt hat, aber für ihn gesprochen hat und gesagt hat, er hat jetzt mir zuliebe ganz schön was veranstaltet. Ich glaube wirklich, dass der Alkohol das Problem ist und ich habe tatsächlich medizinische Unterlagen über diese Einpflanzung gesehen.
Habe ich noch nie was drüber gehört.
Echt nicht? Nee. Ja, also ich habe das hinterher nachgelesen, ob es das tatsächlich gibt und was für Wirkung das hat. Es ist wie gesagt in Deutschland nicht zugelassen. Es scheint einem dann richtig doll beschissen zu gehen. Also ja. Und das ist ja wenigstens etwas, wo man sagen muss, na gut, vielleicht gibt es auch Leute, die was tun, um etwas an ihrer Situation zu ändern. Diese Frau hat diesen Mann auf jeden Fall wieder zurückgenommen. Ja. Der dritte Problempunkt sind anderweitige Motivationen. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Denn in den meisten Fällen geht es um Paarbeziehungen. Nicht selten sind da auch Kinder im Spiel. Du hast das eben schon erwähnt, die auch in diese häusliche Gewalt mit hineinfallen. Und wenn schon eine Trennungssituation besteht, dann kommt es vor, wichtig, nicht häufig, nicht dauernd, nicht Generalverdacht, aber kommt doch vor, dass wir das Phänomen betrachten können, dass im Kampf um die Kinder versucht wird, den Partner schlecht zu machen. Mit allen möglichen Mitteln. Und das ist für uns wahnsinnig schwer zu erkennen, Denn natürlich kann auch die Gewalt in der Beziehung der Trennungsgrund sein und auch der Grund, warum man zum Beispiel das Sorgerecht alleine möchte, weil man die Kinder nicht beim schlagenden Partner lassen möchte. Aber die Motivlage, eine Gewaltbeziehung zu behaupten, um eher das Sorgerecht für die Kinder zu kriegen, ist ein Phänomen, das wir leider eben halt auch beobachten können. Ich verstehe, dass diese Schilderung diejenigen, die mit misshandelten Frauen arbeiten, wütend macht, ne, weil das so ein Generalverdacht ist. Es gehört aber zur Lebenswirklichkeit, dass es diese Fälle tatsächlich gibt und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und auch damit, dass wir sie nur schwer erkennen können.
Mhm. Ja. Die Berichte kenne ich aber auch nur von Maria, weil sie durchaus auch in beiden Bereichen, also im Strafrecht als auch im Familienrecht schon gearbeitet hat und immer mal wieder auch zwischendurch vertritt. Und das ist natürlich eine unglaublich schwierige Konstellation.
Absolut.
Da als Richter, Richterin, und zwar sowohl im Strafrecht als auch im Familienrecht irgendwie durchzublicken, ne?
Und ja, und sich da dann am Ende auch auf eine Seite zu schlagen und zu sagen, ich glaube das jetzt, dass das so passiert ist und nicht anders. Aber auch das, kommen wir ein bisschen an das Anfangsthema zurück, diese Entscheidung macht sich kein Mensch leicht. Keiner sitzt da und sagt, boah, Frauen glaube ich nicht, die erzählen doch Tod und Teufel, wenn sie Sorgerecht für Kinder wollen. Das macht auch keiner. Ne? Da so drüber wischen, wenn Kinder im Spiel sind und in Gefahr sind, einem schlagenden Partner überlassen zu werden. Die Verantwortung hat wirklich eigentlich jeder Kollege. Und die spürt jeder, das richtig zu machen und richtig aufzuklären und nach seiner eigenen Überzeugung zu handeln.
Wobei es im Familienrecht nochmal komplizierter wird, weil da geht es ja wirklich um das Kindeswohl und auch durchaus das, wie das Kind diese Situation wahrnimmt.
Mhm.
Das macht es ja nochmal schwieriger, weil da das, was in Anführungsstrichen wirklich passiert ist, ja auch nur ein Aspekt des Kindeswohls ist.
Ja.
Ja. Ja.
Es ist wirklich schwierig. So, und das vierte Problem ist, dass wir uns nach wie vor, ganz altes Thema, haben wir schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen, im Täterstrafrecht befinden. Wir befassen uns mit dem Täter, mit seinen Motiven, mit seinem Werdegang, mit seinen Ressourcen, mit seiner Aufarbeitung des Geschehenen. Und dabei befassen wir uns ziemlich wenig mit dem Opfer. Schon mit den entstandenen Verletzungen, die gucken wir uns an, auch mit der Dynamik, aber eben nicht in derselben Intensität, in dem wir uns mit dem Täter befassen. Und das ist manchmal schwer auszuhalten, vor allen Dingen für diejenigen, die Opfer begleiten. Aber so funktioniert das deutsche Strafrechtssystem. Und ich persönlich finde das auch gut so. Ich tue in der Sitzung alles, was mir möglich ist, damit das Opfer das nicht spürt. Also ich benutze das Opfer nicht bloß als Zeuge und sage, mehr hast du hier leider nicht zu tun heute. Ich frage zum Beispiel ganz oft nach, was müsste aus Ihrer Sicht denn heute geschehen? Was wäre Ihnen wichtig, dass passiert? Oder ich frage häufig, wie geht's für Sie jetzt weiter? Und ich sage auch, weil ich weiß, wie wichtig das für Opfer ist, ich glaube dir deine Geschichte. Ich glaube, dass das so passiert ist. Oder wenn ich freispreche, sage ich wenigstens, das heißt nicht, dass ich Ihnen nicht glaube, sondern nur, dass es für eine Verurteilung nicht gereicht hat. Das sind oft ganz schön emotionale Momente im Gerichtssaal und dabei denke ich oft daran, dass statistisch jede 8. Frau in Deutschland in ihrem Leben von häuslicher Gewalt betroffen ist. Hast du das irgendwo gefunden?
Ja, ich habe es gefunden und die Zahlen, die mir vorliegen, sagen sogar, dass es über das ganze Leben jede 4. Frau ist, die das erfahren hat, also Lebensprävalenz. Und es gibt Studien, die sogar sagen, jede 3. Frau hat häusliche Gewalt erlebt.
Das ist schon krass, ne? Und darunter sind ja auch Staatsanwältinnen und Richterinnen und Verteidigerin.
Wir müssen da unterscheiden ja immer
Protokollführer.
Nochmal zwischen Partnerschaftsgewalt und häuslicher Gewalt.
Ja,
das, was ich jetzt gefunden habe, ist häusliche Gewalt. Und Partnerschaftsgewalt ist ja nur eine Teilmenge dessen. Das heißt.
Ja, aber trotzdem emotional belastendes Thema, ne?
Ja.
Von jemandem, den man eigentlich liebt, der in seinen häuslichen Kontext gehört, wie auch immer, ob nun als Partner oder in anderer Weise, misshandelt zu werden, auf welche Art auch immer.
Ja, es geht hier aber auch um die Zeugenschaft, wenn ich das richtig sehe. Also, dass ich das beobachtet habe.
Okay. Aber auch das. Ne? Also, ich sage ja, darunter sind halt auch die Beteiligten der Justiz. Auch Protokollführerinnen, auch Sozialarbeiterinnen, die da für die Jugendgerichtshilfe sitzen. Und es muss ganz schön schwer sein, so einen Fall zu verhandeln und an den Emotionen teilzuhaben, wenn man weiß, wie sich das anfühlt. Und erst recht, wenn man dann selber zum Beispiel einen Rückzieher gemacht hat. Und mich selbst betrifft das zum Glück persönlich nicht, aber Ich habe schon so manche Frau im Gerichtssaal, die nicht auf der Zeugenbank saß, sehr schwer atmen gehört.
Ja.
Ja.
Ich möchte eine Sache noch kurz sagen, weil sie jetzt gerade hier nochmal ganz gut hinpasst, wo wir über Zahlen sprechen. Ich habe mal live gegoogelt, die Sache, dass es auf dem Land und in der Stadt Unterschiede gibt zwischen häuslicher Gewalt. Das ist schwer zu erfassen. Es gibt Tendenzen dahingegen, dass es tatsächlich umgekehrt ist, wie du vermutet hast.
Häufiger in der Stadt und weniger häufig im Land.
Dichteres Aufeinanderhocken und dadurch etwas erhöhter Stress. Es wird behauptet, dass es auf dem Land tatsächlich eher Möglichkeiten gibt, sich aus der Konfliktsituation zu entfernen, indem man einfach rausgeht.
In Waldrente, ja.
Aber die Zahlen sind jetzt nicht überzeugend auseinander. Es gibt durchaus, je nach Region, die man miteinander vergleicht, auch ähnliche Zahlen. Die Tendenz geht aber dahin, dass es zum Beispiel in Stadtstaaten mehr Anzeigen und mehr Verfahren wegen häuslicher Gewalt gibt. Hm. Also proportional immer zur Bevölkerung. Dass es in Stadtstaaten natürlich sowieso mehr gibt, ist manchmal klar, weil große Bevölkerungsanzahl, aber bezogen auf den Bevölkerungsanteil eher mehr häusliche Gewalttaten, die bearbeitet werden, als weniger.
In meiner Wahrnehmung ist es nicht so, aber es mag natürlich auch an anderen Dingen, an Verzerrungen liegen. Ich habe in meiner Großstadt Verfahren nach dem Zufallsprinzip bekommen. Das heißt, die sind, müsst ihr euch wie einen großen Lostopf vorstellen, ausgelost worden, wer die kriegt, und habe so meine Zuständigkeit bekommen. Jetzt in meiner Kleinstadt, in der ich arbeite, habe ich eine Buchstabenzuständigkeit. Das heißt, ich bin für ganz bestimmte Nachnamen zuständig. Mag sein, dass ich den Korridor erwischt habe mit den Leuten, die nicht so häufig häusliche Gewaltdelikte begehen. Kann sein.
Oder ich dachte, mehr hättest du in der...
So rum. Ja, keine Ahnung. Wollen wir mal zum Fall kommen?
Kommen wir mal zum Fall.
Oder hast du noch was?
Nö, ich habe jede Menge, aber ich glaube, das Problem ist ja immer, dass wenn man sich mit einem Gegenstand noch nicht sehr stark befasst hat, dann hält man sich gerne an die Zahlen, die irgendwie belastbar sind, und je stärker es ins Detail geht, dilettiert auch jemand, der einen wissenschaftlichen Blick hat, herum. Und okay, da habe ich immer Sorge, naja, da habe ich das und das und das nicht wirklich beachtet, und insofern bin ich froh, wenn wir, was die Zahlen angeht, eher an der Oberfläche bleiben, zumal, habe ich ja auch schon gesagt, 20% nur ins Hellfeld gelangen. Das heißt, es stochern da alle ein bisschen rum.
Wissenschaftlich ist der Matze nämlich ein Kümmelkornspalter, müsst ihr wissen.
Naja, ist halt schon auch
alles
wichtig.
Gut. Ja, ist alles gut. Ich erzähle mal den Fall. Der Fall heißt Martin. Eigentlich müsste der Fall Martin und Sina heißen, denn er handelt von Martin und Sina. Beide sind 17 Jahre alt, als sie sich kennenlernen und verlieben. Beide haben einen recht straighten Lebensweg. Nach der Schule beginnen sie eine Ausbildung und ziehen recht schnell zusammen in eine kleine Wohnung auf dem Dorf direkt neben dem Haus, in dem Sina aufgewachsen ist. Martin macht eine Ausbildung zum Bankkaufmann, Sina lernt Kosmetikerin. Das Paar ist jung und verliebt und nach außen sehr süß miteinander. Die Freunde beschreiben sie als Vorzeigepärchen. Aber wie das so oft ist, hinter den Kulissen, hinter der süßen Sina mit den Rehaugen und dem sympathischen Martin, steht eine dysfunktionale Beziehung. Martin ist fest davon überzeugt, dass er der Chef im Ring ist. Er ist schlau, viel schlauer als Sina, wenn du ihn fragst. Und er weiß, wie es ist, den Ton anzugeben. In seiner Freizeit spielt Martin Handball. Er ist Kapitän der Mannschaft und gibt auch dort den Ton an. Die Mannschaft spielt in einer sehr ordentlichen Liga. Martin ist nach der Arbeit und auch am Wochenende sehr oft beim Training. Zu seinem Ausbildungsgehalt verdient er schon hier einiges dazu. In der Lokalpresse und ein wenig darüber hinaus wird er schon als vielversprechendes Nachwuchstalent gehandelt. Kurzum, Martin ist muskulös, gut aussehend, schlau und hat absolut Oberwasser. Die eher unscheinbare Sina verschwindet manchmal ganz hinter Martins breiten Rücken, obwohl auch sie einiges los hat. Man merkt erst, wenn man sich mit ihr unterhält, und auch erst, wenn Martin mal einmal still ist und nicht den Ton angibt, wie viel sie zu sagen hat. Das, was man nach außen sehen kann, ist ganz anders als das, was sich in der Beziehung abspielt. Martin trinkt viel, er hat ein Problem mit der Regulation seiner Aggressionen und er lässt es an Sina aus. Und Sina, irgendwann sind sie beide 19, die erkennt irgendwann, dass sie sich das alles nicht gefallen lassen muss. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ihr und Martin. Er hält sie grob fest, zieht sie an den Haaren und am Ende schlägt er ihren Kopf gegen eine Wand. Es reicht. Zum Glück. Sina läuft aus der Wohnung raus und rüber zu ihrem Nachbarn Willi. Willi ist schon über 80 Jahre alt, er kennt Sina schon sein ganzes Leben. Hier erzählt Sina unter Tränen, dass Martin sie geschlagen hat und auch, dass er das schon eine ganze Weile so macht. Willi hört sich alles an. Er glaubt Sina und fragt, ob sie nicht gemeinsam zur Polizei gehen wollen. Das möchte Sina nicht. Noch nicht, sagt sie. Willi hilft beim Umzug. Er ist jeden Schritt und Tritt dabei, als Sina ihre Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holt. Er beschützt die junge Frau und guckt Martin nur böse von der Seite an. Als Martin ihm einmal erklären will, dass Sina spinnt, zieht Willi seinen Arm weg. Wütend funkelt er Martin an. Du fasst mich nicht an und du wirst auch die Kleine niemals wieder anfassen. Unglaublich, Martin. Ich hätte sowas echt nicht von dir gedacht. Cut. Wir befinden uns im Gerichtsprozess. Viele Monate später. Sina ist irgendwann zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. Geschildert hat sie dort zwei Fälle, an die sie sich noch besonders gut erinnert. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben und nun sitzen wir in Saal 114 und wollen verhandeln. Martin ist mächtig herausgeputzt. Er trägt ein rosa Hemd, das an den kräftigen Oberarmen und dem muskulösen Körper leicht spannt. Die Haare sind ordentlich zurückgegelt und auf seiner Nase hat er eine rundliche Brille, die ihn fast so harmlos erscheinen lässt, als sei er Harry Potter. Martin sieht aus wie ein Musterschüler. Er ist höflich, freundlich, zugewandt. Er hat Manieren und die zeigt er auch. Fast könnte man meinen, meine innerliche Stimme sagt kurz, so einer schlägt doch nicht seine Freundin. Neben Martin sitzt sein Verteidiger, ein Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Wie Martin an ihn geraten ist, weiß ich nicht, aber der Mann ist nicht besonders erfahren im Strafprozess. Ich habe im Vorfeld mit ihm telefoniert und gefragt, wie ich die Hauptverhandlung planen soll. Er hat mir gesagt, dass alles von Sina frei erfunden worden sei, dass Martin sich gegen die Anklage verteidigen werde und dass sein Ziel ein Freispruch sei. Also habe ich auch Sina geladen. Sie ist sehr hübsch, zierlich, recht klein, maximal 55 Kilo, schätze ich. Das ist nicht despektierlich. Die Information wird noch eine Rolle spielen. Die Staatsanwältin verliest die Anklage. Hier wird Martin vorgeworfen, an dem Tag, an dem Sina zu Willi lief und dann auszog, Sina geschubst, grob an den Arm gefasst, an den Haaren gezogen und schließlich ihren Kopf so gegen eine Wand geschlagen zu haben, dass sie eine Platzwunde am Kopf und diverse blaue Flecken davon trug. Der zweite Fall ist ein Vorfall auf Mallorca einige Wochen zuvor. Hier war das Paar in den Ferien. An einem Abend, so die Anklage, sei es zum Streit zwischen den beiden gekommen. Sina habe sich in den Eingangsbereich des Hotelzimmers gestellt, woraufhin sie Martin so heftig zur Seite und gegen eine Wand geschubst habe, dass sie sich schwer an der Schulter verletzte. Danach soll er sie an die Wand gedrückt und gewürgt haben. Am Ende habe er ihr angedroht, sie vom Balkon des Hotelzimmers im 5. Stock zu werfen. Martin verhält sich wie vom Verteidiger prognostiziert. Er gibt an, Sina niemals angefasst zu haben, sie habe sich das alles ausgedacht, er wisse gar nicht, wie ihm geschehe. Auf meine Frage, warum sie sowas tun sollte, sagte er, sie sei doch sehr verliebt in ihn gewesen, dazu aber auch sehr eifersüchtig. Irgendwann habe man sich getrennt und sie habe das offenbar nicht verwunden und würde nun Lügen über ihn verbreiten. Es habe tatsächlich einen Streit auf Mallorca gegeben, der habe aber nichts mit den Verletzungen zu tun. Die Verletzung an der Schulter habe Sina sich zugezogen, als sie mit Flipflops auf einer nassen Treppe im Hotelkomplex ausgerutscht sei. Um die Angaben seines Mandanten zu untermauern, zeigt der Anwalt ein Foto von der Treppe im Hotel. Ich sage, an dieser Stelle schon leicht schnippisch, dass das Gericht durchaus in der Lage ist, sich die Beschaffenheit einer Treppe vorzustellen und dass es keines Fotos bedarf, um zu beweisen, dass es in einem Hotel eine Treppe gab. Am Ende der Aussage steht fest, dass ich Sina vernehmen muss. Ich bitte sie also in den Zeugenstand und frage, was passiert ist. Ruhig und gefasst, andererseits aber auch sichtlich angegriffen, erzählt Sina von den Übergriffen, ganz genau so, wie es in der Anklage steht. Auf Mallorca sei Martin sehr betrunken gewesen. Sie habe nicht gewollt, dass er so noch einmal aus dem Hotelzimmer gehe und habe sich deshalb vor die Tür gestellt, um ihn am Gehen zu hindern. Er habe sie so brutal gegen die Wand geschleudert, dass sie bis heute dort eine schmerzende Stelle habe. Als er sie anschließend gewürgt habe, habe sie Todesangst gehabt. Am schlimmsten sei für sie, dass er ihr gedroht habe, sie vom Balkon zu werfen. Dies sei deshalb so schlimm gewesen, weil er gesagt habe, dass sie dann so sterben würde wie ihre Tante. Diese habe sich selbst umgebracht, indem sie aus einem Fenster gesprungen sei. Sina ist zwar gefasst, aber langsam kommen ihr die Tränen. Sie guckt nicht zu Martin, der selbstsicher und kopfschüttelnd auf der Anklagebank sitzt. Dann erzählt Sina von dem Tag, an dem sie auszog und was sie Willi erzählte. Ich frage sie, warum sie nicht an diesem Tag, sondern erst knapp 3 Monate später zur Polizei ging. Und Sina sagt, wissen Sie, ich war ja nicht einfach so mit ihm zusammen. Ich habe ihn wirklich geliebt. Er hat mich schlecht behandelt, aber wir hatten ja nicht nur schlechte Zeiten, wir waren auch glücklich. Als das alles eskalierte und ich mir vornahm, mir das nicht mehr gefallen zu lassen, war es ein Riesenschritt für mich, die Wohnung zu verlassen und zu meinem Nachbarn Willi zu gehen und ihm alles zu erzählen. Zu mehr war ich damals nicht in der Lage. Ich musste mich erstmal emotional trennen und verarbeiten, dass ich zu diesem Menschen nicht zurück wollte. Ich habe mir schon damals vorgenommen, zur Polizei zu gehen, aber ich wollte da auch gut und gefasst und sortiert aussagen. Als ich auszog, war ich ein emotionales Wrack. Es hat 3 Monate gedauert, bis ich mich gefangen habe, und da bin ich dann zur Polizei und habe eine Aussage gemacht. Ich frage Sina, warum das so wichtig für sie war, und sie sagt, er wirkt so nett und er kann so hässlich sein. Ich wollte nicht, dass er sowas noch mit anderen Frauen macht. Ich spüre eigentlich keine Rachegefühle, aber irgendwie Verantwortung dafür, dass er sich ändern muss, damit er nie wieder einer Frau so wehtut wie mir. Er muss auch verstehen, wie ernst das alles ist. Bis jetzt tut er das alles ab. Er will es auch für sich selbst nicht so richtig wahrhaben. Sina muss sich danach allerhand Fragen gefallen lassen. Der Verteidiger fragt sie, ob es nicht so war, dass sie Martin im Hotelzimmer den Weg versperrt hat. Sie antwortet unter Tränen, dass sie sich Sorgen gemacht hat und verhindern wollte, dass er rausgeht, dass er aber sie aber mit einer solchen Wucht gegen die Wand geschleudert hat, dass sie bis heute Schmerzen hat. Als wir mit Sinas Vernehmung fertig sind, möchte Martin die Situation mit der Hotelzimmertür erklären. Er sagt, Sina habe in seinem Weg gestanden. Er habe das Zimmer verlassen wollen und weil sie ihn nicht durchgelassen habe, habe er sie an den Handgelenken gefasst und versucht, sie wegzuziehen. Sie habe sich aber mit aller Kraft dagegen gesperrt. Er habe es nicht geschafft, sie dort wegzuziehen und dann seien ihm die Handgelenke wegen ihrer Gegenwehr aus den Händen geglitten. Dabei sei sie gegen die Wand gefallen. Er habe sie nicht geschubst. Ich ziehe hier innerlich und wohl auch äußerlich die Augenbrauen hoch. Ein Halbprofisportler mit Oberkörper und Oberarmen, die ein normales Männerhemd zur Spannung zwingen, versucht ein zierliches 50-Kilo-Mädchen von einer Tür wegzuziehen und schafft es nicht. Ich kann beiden schon an der Statur ansehen, dass er, wenn er wirklich nur rausgewollt hätte, die kleine Sina einfach hätte zur Seite schieben können. Sie hätte keine Chance gehabt, ihn am Gehen zu hindern. An dem Tag vernehmen wir auch noch Willi. Er erzählt, dass er das Paar gut kennt und immer einen so guten Eindruck von beiden hatte. Er erzählt auch, wie ihm Sina von dem Übergriff erzählte, dass er die Platzwunde am Kopf gesehen hat und wie schade er es fand, dass sie nicht mit ihm gemeinsam zur Polizei wollte. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er Sina jedes Wort geglaubt hat. Und auch ich habe keinen Zweifel. Im Laufe des Verfahrens benennt der Verteidiger noch eine Reihe Zeugen, unter anderem gemeinsame Freunde. Sie sollen bezeugen, dass Sina keine sichtbaren Verletzungen hatte. Es ist alles ziemlich schäbig. Am Ende des Verfahrens beantragt die Staatsanwaltschaft, den bislang nicht straffälligen Martin zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten zu verurteilen und die zur Bewährung auszusetzen. Martins Verteidiger steht zum Plädoyer auf. Sina ist als Zuschauerin im Saal anwesend. Da wendet sich der Verteidiger an Sina und überzieht sie mit Vorwürfen. Sie habe hier gelogen, sie sei krankhaft eifersüchtig, sie wolle Martin vernichten und so weiter. Und dann mache ich etwas, was man nicht macht, was ich nicht gehört, was ich in 20 Jahren noch nie gemacht habe. Und ich unterbreche den Verteidiger in seinem Plädoyer. Ich habe das Gefühl, dass das Opfer dieser Straftat dafür beschützt werden muss, im Gerichtssaal nicht nochmal zum Opfer zu werden. Ich sage dem Anwalt, dass er aufhören soll, die Zeugin anzusprechen. Er guckt mich verwirrt an und sagt, dass er im Plädoyer sagen darf, was er will. Ich sage, dass das stimmt, aber auch, dass es ein Gebot der Höflichkeit ist, sein Plädoyer an diejenigen zu richten, für die er es hält. Nämlich an die Staatsanwältin und das Gericht, das er ja mit seinen Argumenten überzeugen möchte. Und dass es ein Gebot der Höflichkeit ist, die Angesprochenen dabei auch anzugucken. In meinem Kopf rattert es. Es gibt, glaube ich, keine Rechtsgrundlage für das, was ich tue. Er darf im Plädoyer alles sagen, was nicht beleidigend ist. Er ist an keine Form gebunden und ich daran, nicht die Zuschauerin, sondern mich anzuschauen. Aber ich habe ja an die Höflichkeit appelliert und so geschieht es dann auch. Der Verteidiger richtet den Rest des Plädoyers an mich. Unter anderem erzählt er in dem Plädoyer, es gäbe hier eine Notwehrlage, weil Sina eine Freiheitsberaubung begangen habe, indem sie sich in die Tür gestellt hat und Martin sich dagegen nur zur Wehr gesetzt hat, indem er versuchte, sie von der Tür wegzuziehen. Am Ende verurteile ich Martin zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, die ich zur Bewährung aussetze. Als Bewährungsauflage lege ich fest, dass eine recht hohe Summe an einen Verein der Opferhilfe und ein Schmerzensgeld an Sina zahlen muss. Martins Anwalt legt gegen das Urteil Berufung ein. Ebenso die Staatsanwaltschaft. In der Berufungsverhandlung, die einige Monate später stattfindet, muss Sina erneut aussagen. Das Berufungsgericht verurteilt ihn am Ende zu einer 10-monatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungsauflagen bleiben bestehen.
Okay. Der Fall ist ein bisschen verfremdet, aber ich kann mich erinnern, dass du nach Hause kamst und ein bisschen triumphierend geguckt hast, als dein Urteil mehr oder weniger gehalten wurde.
Naja,
mit einer etwas höheren, mit einer etwas höheren Freiheitsstrafe.
Normalerweise freuen wir uns darüber nicht, wenn unser Urteil abgeändert wird. Aber in dem Fall habe ich gedacht, geschieht dir recht, dass es jetzt noch mehr gibt.
Ja. Naja, das ist aber einer dieser ganz typischen Fälle, ne?
Ja, das ist einer dieser ganz typischen Fälle. Sie kommen ehrlich gesagt auch das in meiner Lebenswirklichkeit gar nicht so häufig vor. Viel häufiger sind geständige Angeklagte, die zusammen mit ihrer Frau kommen, mit der sie sich wieder vertragen haben, die dann als Zeugin Fürsprecher für den Angeklagten ist und sagt, er hat sich doch geändert, er macht alles, was er soll. Bitte hauen Sie nicht so doll drauf, trifft mich auch. Das kommt ehrlich gesagt viel häufiger vor, aber es gibt auch diese Fälle und das war doll dumm. In der Sachlage mit dieser Zeugin so zu tun, als hätte sie sich das alles ausgedacht. Das war wirklich eine scheiß Verteidigungsstrategie. Der wäre sehr viel besser gefahren, wenn er einfach gesagt hätte, ich habe ein Gewaltproblem, ich habe das gemacht. Ich habe mir eine Selbsthilfegruppe gesucht oder gehe in irgendeinen Trainingskurs. Es tut mir von Herzen leid, was ich getan habe. Ich hoffe, sie kann mir eines Tages verzeihen. Das wäre sehr viel besser gelaufen, als das jetzt gelaufen ist. Es war aber auch, das war so schäbig. Also diese Art und Weise im Plädoyer, diese Zeugin nochmal runterzumachen, das konnte ich mir wirklich nicht mit angucken. Das hat mich wirklich böse gemacht. Und auch diese, deshalb schildere ich das ja auch so etwas schnippisch, diese Schilderung, sie hätte ihm ja die Freiheit geraubt, indem sie sich in die Hoteltür gestellt hat. Der hätte wirklich nur mit einem Arm die einmal zur Seite schieben müssen, und zwar sanft zur Seite schieben müssen, dann wäre er aus dieser Hoteltür rausgekommen. Und dazu behaupten, ich habe mit beiden Armen versucht, sie wegzuziehen. Das habe ich nicht geschafft, weil sie so Gegenwehr geleistet hat. Und dann ist sie mir leider aus den Händen geglitten. Also das ist auch schwer zu ertragen, sowas ohne dazu nicht eine Randbemerkung zu machen und zu sagen, ja, ja, genau, die Treppe runtergefallen. Weil es auch eins von den typischen Ausreden ist, dass jemand sich selber verletzt hat, selber schuld an seiner Verletzung ist, selber tollpatschig war, dass es ein Unfall war, dass es sind ganz typischen Ausredemuster. Und die waren in diesem Fall so erkennbar gelogen. Mhm. Ich habe diesem Mädchen 100% geglaubt. Die hat das so gut erklären können, was ihre Motivlage ist und was in ihr vorgegangen ist.
Maria, es gibt immer wieder Forderungen, dass wenn so eine Tat im Raum steht und es eine ziemlich klare Disparität zwischen Opfer und Täter angeht, also der Täter in vielerlei Hinsicht irgendwie überlegen ist, kognitiv überlegen und gesellschaftlichen Status überlegen und so weiter, dass gesagt wird, eigentlich müsste es da eine Beweislastumkehr geben. Also dieses in dubio pro reo, dass das gerade, wenn das Opfer eigentlich gar keine Chance hat, dann es eine Beweislastumkehr geben sollte, dass der Täter beweisen sollte, dass er es nicht war, um das Opfer besser zu schützen. Da hast du mir immer gesagt, das würdest du für sehr gefährlich halten. Und das hat ja auch in diesem Prozess gar keine Rolle gespielt, ne? Sondern du bist einfach so zu deiner Überzeugung gekommen. Das hat aber nichts mit in dubio pro reo zu tun, dass du das in diesem Fall umgedreht hast.
Nein, Und ich glaube auch, dass Indubio Pureo niemals umgedreht werden darf. Wir kommen nur zu einer menschlichen und gerechten und halbwegs ertragbaren Lösung von Straftaten in Form von Strafe, wenn wir den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten aufrechterhalten. Denn das, was den Zweifel macht, hat ja nichts mit seiner wirtschaftlichen Stärke oder seiner körperlichen Stärke oder seiner mentalen Stärke zu tun, sondern mit der Frage, ob wir eine Schuld feststellen können. Hm. Und eine Schuld kann ich immer nur feststellen, wenn ich keine Zweifel habe. Wenn ich keinen Zweifel daran habe, was da passiert ist. In diesem Fall hatte ich überhaupt keinen Zweifel, dass das so passiert ist. Auch wenn er total smart war, sich da einen vermeintlich schlauen Verteidiger gesucht hatte. Du merkst schon an der Formulierung, dass ich den für echt dösig hielt. Das war auch leider so. Und das war übrigens, solltet ihr jemals schwere Straftaten begehen, sucht euch doch einen Fachanwalt für Strafrecht. Die können das. Und die können das auch gut einschätzen, was eine schlaue Taktik vor Gericht ist und was eher so nicht eine schlaue Taktik war. Und der hat es leider geschafft, mich zusätzlich zu dem, was die Tat einen böse macht, auch noch böse zu machen, wie er das Ganze gehandhabt hat. Das ist nicht klug. So, aber um auf deine Frage zurückzukommen, im Umgang mit Straftätern muss es immer so sein, dass man eine Strafe erst dann auswerfen darf, wenn man sich sicher ist, dass es passiert ist. Und da hilft eine Beweislastumkehr überhaupt nichts. Ich verstehe das Ansinnen, denjenigen zu schützen, der in dieser Beziehung der Schwächere ist. Aber wer will denn das am Ende wirklich bestimmen, wer der Schwächere ist und wer der bessere Lügner ist und wer über wem steht in Wirklichkeit? Ich finde, das hängt von so vielen Kriterien ab, in die wir nicht reingucken können, wer sie sich direkt im Kopf eines Menschen befinden, dass es an diesen Dingen nicht hängen darf.
Ja. Die Sache mit dem Anwalt, die kommt übrigens häufiger in Gesprächen, die du mit mir führst, vor, dass du sagst, da ist jemand, der hat irgendeinen Buddy, der ihm oder ihr schon mal in einem Zivilrechtsprozess geholfen hat oder in diesem Fall war es, glaube ich, Handels- und Gesellschaftsrecht oder so. Mhm. Ne? Und dass man da denkt, ja, der war doch super, da gehe ich wieder hin, auch wenn es um Strafrecht geht. Und das hältst du wirklich nicht für sehr schlau, ne?
Ja, oder ist es der Onkel oder so? Ja. Also in dem Fall wüsste ich jetzt gar nicht, was der Typ selber mit Handels- und Gesellschaftsrecht zu tun haben kann. Vielleicht war es der beste Freund vom Vater oder keine Ahnung, wie die an den geraten sind. Aber um im Strafprozess, es gilt übrigens auch für jedes andere Rechtsgebiet. Also wenn du einen Vertrag machen lässt, ne, und eine riesen Firma gründest, dann lässt du das doch auch nicht von einem Strafverteidiger machen, weil der das nicht so gut blickt, was denn da wichtig ist und auf was man achten muss. Und genauso ist das ehrlich gesagt für jemanden, der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht ist, der blickt halt nicht, was in einem Strafverfahren wichtig ist. Und wenn der merkt, dass diese vorsitzende Richterin irgendwann echt zickig wird, und echt anfängt, griffig zu sagen, die Frage haben Sie jetzt dreimal gestellt, die stellen Sie bitte nicht nochmal, da muss man die Zeichen der Zeit verstehen und die versteht man nur, wenn man in seinem Fachgebiet gut ist. Also ich behaupte ja auch nicht, dass ich super Verträge für große Gesellschaften machen könnte oder dass ich ganz, ganz tolle Entscheidungen im Versicherungsrecht treffen würde. Ich bin halt Strafrichterin, das mache ich gut und ordentlich. Und deshalb, wenn man wirklich was gemacht hat und wirklich einen Verteidiger braucht, dann sucht euch bitte einen, der Strafrecht kann. Das andere ist so augenfällig. Wir merken das einfach sehr schnell, wenn die Spielregeln nicht kennen. Ich habe neulich einen wahnsinnig bösen Brief von einem Anwalt gekriegt. Dem habe ich eine Anklage zugestellt. Das war auch so einer, der sonst kein Strafrecht macht. Dem habe ich die Anklage zugestellt und der schrieb mir, was es für eine unglaubliche Unverschämtheit sei, dass diese Anklage dem Gericht zugeschickt wurde, ohne dass er die vorher bekommen hat. Und dass er sich ja wohl dazu der Anklage hätte äußern wollen und dass es das ist ja mal wieder typisch für die Justiz und ihren Umgang mit dem Bürger wäre, dass sie über die Rechte des Bürgers so hinweggehen. Also anderthalb Seiten im launigsten, ihr spinnt ja alle Ton. Und man sitzt da so und denkt so, ja, guck einmal in die Strafprozessordnung. Es ist übrigens genauso, wie man es macht, weil das die Strafprozessordnung so vorsieht. Und wenn du da einmal reingeguckt hättest, dann wäre dir das auch aufgefallen und dann müsstest du dich nicht so peinlich echauffieren.
Wie ist es denn da vorgesehen? Ich habe das nicht ganz verstanden.
Der Staatsanwaltschaft schreibt die Anklage, schickt die Anklage zum Gericht. Das Gericht prüft die Anklage und schickt sie dann weiter an den Angeklagten und seine Eltern, wenn es ein Jugendlicher ist, und den Verteidiger. Und dann können die sich dazu äußern und dazu Stellung nehmen und dann entscheidet das Gericht, ob es die Anklage eröffnet oder nicht. Und das ist auch wirklich genau so der richtige Vor. Und der hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass dieser scheiß Staatsanwalt ernsthaft dem Gericht die Anklage schickt, ohne ihm die vorher zu schicken. was so nicht in der Prozessordnung steht und was auch nicht richtig wäre. Und der hat leider in einem wahnsinnig wütenden Brief sehr schnell offengelegt, dass er so gar keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Ja. Ich glaube, dem habe ich im Telefonat auch gesagt, haben Sie nicht einen Kollegen in der Sozietät, der häufiger Strafrecht macht. Das wäre vielleicht besser. Das ist dann ein bisschen gemein, aber so ist es nun mal. Ich mache ja auch kein Handels- und Gesellschaftsrecht.
Ich kann mich erinnern, Maria, weil du da auch mal beruflich mit zu tun hattest, dass es Stellen gibt, wo Gewaltverletzungen, in dem typischen Fall Frauen werden geschlagen und so, die diese Beweise sichern, dass selbst wenn die Frau damit nicht zur Polizei gehen möchte, aus verschiedensten Gründen, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, diese Verletzung als quasi Beweis zu sichern, falls es doch mal zu einem Verfahren kommt.
Ja, in meinem norddeutschen Bundesland gibt es 3 verschiedene Dinge, die getan werden für die Bekämpfung solcher häuslicher Gewalt, zumindest wenn sie schon passiert ist. Erstens diese Beweissicherung, das ist das Netzwerk pro Beweis bei uns. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch auf andere Bundesländer ausgeweitet. Ich weiß auch, dass es in anderen Bundesländern ähnliche Projekte gibt. Die arbeiten mit rechtsmedizinischen Instituten zusammen und die Polizei kann jemandem anbieten, ihn in die Rechtsmedizin zu fahren. Dann weiß die Polizei aber schon von dem Fall und muss ihn dann auch aufnehmen. Wenn jemand sagt, ich will erst noch überlegen, ob ich Anzeige erstatte, will aber erstmal die Beweise sichern lassen, also dass ich verletzt worden bin und dass ich bestimmte Verletzungen habe, ganz wichtig ist das natürlich bei Vergewaltigung für die Spurenlage und bei schweren Körperverletzungen halt auch, um irgendwie Bilder zu machen oder darzulegen, was da für Verletzungen entstanden sind, dann kann man sich über seinen Hausarzt oder einfach bei im Internet eingeben, verfahrensunabhängige Beweissicherung, da an die rechtsmedizinischen Institute wenden und dort erstmal die Beweise sichern lassen. Und die sind verpflichtet, nach dem Wunsch desjenigen, der da ist, es nicht an die Polizei weiterzugeben und es auch eine gewisse Zeit aufzubewahren. Ich glaube, Netzwerk pro Beweis bewahrt es 10 oder 20 Jahre auf, sodass man sich wirklich noch lange entscheiden kann, die Beweise irgendwann zu nutzen oder es ad acta zu legen für sich und zu sagen, die Kraft finde ich nicht, zur Polizei zu gehen. Mhm. Das hat hier die junge Frau Sina, hat das nicht gewusst. Das wäre schlau gewesen. Sie wäre zu einem Arzt gegangen, hätte die, also man kann natürlich auch zu seinem Hausarzt gehen und der macht 3 Fotos von den blauen Flecken, die man da hat. Wenn es aber gerade im Bereich Vergewaltigung ist oder wenn die Spurenlage wichtig ist, dann macht es natürlich Sinn, dass das ein rechtsmedizinisches Institut macht und die Untersuchung macht. Da kann man als Opfer in dem Moment gar nicht so, da muss man schon ganz schön überlegt zu handeln, um das zu so für sich entscheiden zu können, dass man das will, ne? Aber es gibt ja so manchen, der sagt, ich kann mich jetzt noch nicht dazu durchringen, mich der Polizei und der Fragen darzustellen. So, das ist der Punkt 1, den man gemacht hat, um da zur Bekämpfung der Delikte zu kommen. Punkt 2 ist, dass in unserem norddeutschen Bundesland jedes Opfer, das zur Polizei geht und eine fallhäusliche Gewalt anzeigt, zu einer Beratungsstelle geschickt wird. Da muss es nicht hingehen, aber es kriegt einen Flyer in die Hand und eine Adresse und die Möglichkeit, sich als Opfer beraten zu lassen, eine Opferberatungsstelle, und dass jeder Täter, der so ausfindig gemacht wird, zu einer Täterberatungsstelle geschickt wird, die es auch flächendeckend gibt. Das ist ganz schön gut.
Okay. Ja. Gibt es da Zahlen, Evaluationen dazu?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne sie zumindest nicht, die evaluieren sich ganz bestimmt. Aber nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein verantwortungsvoller Umgang mit so schwerwiegenden Straftaten ist. Und dass man auch beiden, Täter und Opfer, signalisiert, der Staat mischt sich in deine Beziehung ein. Weil es das, was da passiert, nicht den privaten Bereich betrifft. Wir mischen uns ein. Wir wollen uns einmischen. Wir wollen deutlich machen, dass das nicht geht.
Ja.
Ja.
Okay.
Schwieriges Thema.
Keine Fragen zum jetzigen Zeitpunkt.
Haben wir die 2 Fragen?
Hast du eine für mich?
Na klar, habe ich eine für dich. Hast du schon mal, ich weiß, bei uns nicht, weil wir ja schon eine Weile verheiratet sind, aber hast du schon mal eine Gewaltbeziehung wahrgenommen, also bei jemandem gemerkt, dass er Opfer oder Täter in so einer Konstellation geworden ist?
Ich wusste, dass du mir diese Frage stellst, weil es so nahe liegt. Und ich habe das, während du geredet hast, schon überlegt. Jein. Also ich Ich habe schon das manchmal vermutet, dass das eine Rolle spielen könnte, dass da irgendwie auch Gewalt im Spiel ist. Und jetzt kommt aber etwas, du hast eben irgendwie gesagt, in Sachen Wissenschaft, es kann Matthias so ein Kümmelkornspalter sein. Ich habe tatsächlich ganz häufig ganz große Zweifel, ob meine Wahrnehmung da richtig oder falsch ist, wenn mir ein Beweis fehlt. Oder weil ich immer mir sofort auch das Gegenteil überlege. Es könnte auch ganz anders gewesen sein. Oder vielleicht ist es auch die Bequemlichkeit, die sagt, es könnte auch ganz anders gewesen sein. Ich bin mir da einfach nicht sicher genug, um da was zu machen. Und das ist tatsächlich, es mag auch ein Persönlichkeitsmerkmal sein, dass ich da denke, was weiß denn ich schon, warum da rumgeschrien wurde? Was weiß denn ich schon, was da der wirkliche Hintergrund ist? Und solange mir dann niemand das gesagt hat, das ist so und so gewesen und ich bin Opfer geworden oder es ist so und so gewesen, da ist mir die Hand ausgerutscht.
Und aber beides ist noch nicht passiert.
Das ist noch nicht passiert. So lange hätte ich da große Schwierigkeiten. Aber ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die größere Entschlusskraft haben und sich auch einfach schneller sicher sind.
Ja. Es ist nicht so, dass du mal einen Nachbarsjungen hattest, dessen Mutter von seinem Vater geschlagen wurde? Oder du das angenommen hast?
Ja, das sind alles Dinge, die dann später ich erfahren habe.
Okay, aber du erinnerst dich nicht, dass du sie als Kind wahrgenommen hättest?
Ich habe sie als Kind nicht wahrgenommen. Es war sozusagen mehr oder weniger implizit, dass da etwas ist, was nicht sein sollte. Aber Kinder reden
über sowas nicht. Ne?
Doch, Kinder reden über sowas vielleicht, aber gerade, also Kinder, das kann ich jetzt nur anekdotisch erzählen, angereichert mit dem, was mir andere sagen. Egal, wie viel schlimme Dinge passieren, Kinder hängen ja gleichzeitig auch an ihren Eltern. Mhm. Das hast du mir auch schon häufig gesagt und das ist in diesem Fall auch der Fall gewesen. Es ist da nicht so, dass es einfach nur blanker Hass ist und dass dieses Kind sagt, ich muss da ganz dringend weg, sondern es ist, ich weiß nicht, ob da Scham dann eine Rolle spielt oder auch echte Anhänglichkeit an den Elternteil. Darum wird dann darüber auch nicht geredet explizit. Es werden vielleicht Andeutungen gemacht. Und deshalb, also ich habe dann später gehört, was da wohl passiert ist von den Erwachsenen, aber ich selbst habe da immer nur Gerüchte, Andeutungen mitbekommen. Okay. Und deshalb ist sowas dann für ein Kind, was auch erst, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre ist, auch unglaublich schwer zu durchdringen.
Dein Vater als Landarzt hat sowas erlebt, ne? Wenn er Leute behandelt hat.
Mein Vater als Landarzt hat sowas häufig erlebt und er hat dann auch etwas getan, was ein Jurist und ein Wissenschaftler nicht tun würde. Er hat den Betroffenen, die wahrscheinlich zu 98% Frauen waren, gesagt, wer einmal schlägt, schlägt immer wieder zu. Und das ist natürlich wissenschaftlich wahrscheinlich nicht haltbar. Und auch juristisch wahrscheinlich nicht haltbar, aber er hat das einfach versucht, im Sinne der Opfer zu machen, ihnen klarzumachen, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert, dass er sich nicht ändert, ist so hoch, dass du jetzt weg musst. Das hat er immer wieder gesagt, das hat er uns auch als Kindern gesagt, als Regel für zukünftige Beziehungen. Wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Das kann ich als Botschaft, seit ich, keine Ahnung, 10 bin.
Es mag im statistischen Mittel stimmen, es mag auch Menschen geben, die sich wirklich ändern, daran möchte ich glauben. Aber es wäre auch der Rat, den ich meiner Tochter geben würde, immer.
Ja.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, dass es immer eine schwierige Entscheidung ist. Und diese Entscheidung, glaube ich dem Opfer, wie gehe ich mit dieser Situation um, ist ja nicht nur eine statistische, 51% glaube ich dem Opfer und 49% mag der Täter recht haben, sondern ihr müsst euch sicher sein. Das ist natürlich ein Fake, weil ihr seid euch natürlich nicht 100% sicher. Irgendwann müsst ihr euch davon selbst überzeugen, dass ihr euch zu 100% sicher seid. Mhm. Das ist so ein bisschen dieser Unterschied zwischen dem wissenschaftlichen Sichersein. Mhm. Da braucht man immerhin nur 99%. Und ein Jurist muss sich eigentlich 100% sicher sein, dass er ein Urteil fällen darf. Und das ist eine Fiktion aus meiner Sicht, aber das ist eine andere Frage. Wie wirst du dir sicher? Wie gehst du mit diesem Konflikt um? Auch mit dem Konflikt, dass du natürlich bestimmte Parteilichkeiten hast, weil du siehst Menschen, du bist empathisch, du hast schnell selbst, du hast schnell ja auch eine Tendenz, wen mag ich mehr? Aber nur weil du einen nicht magst, heißt das noch lange nicht, dass er zugeschlagen hat. Mhm. Wie gehst du damit um? Das ist eine blöde Frage, weil sie eine sehr lange Antwort bedeutet. Aber für mich wäre das alleine schon der Grund, niemals Richter in dem Bereich werden zu wollen.
Also, ich, die Sympathien sind, die kann man abspalten. Ich kann das, behaupte ich. Ich kann deutlich sagen, wen ich netter finde als den anderen. Immer auf den Schlag. Da habe ich wie jeder andere Mensch auch ein Grundgefühl und ein Bauchgefühl zu. Und ich, es gehört zum totalen professionellen Tableau eines Richters dazu, sich von Sympathien und Antipathien freizumachen. Und zu sagen, du bist zwar ein Arsch, aber warst du vielleicht doch nicht. Und das gehört auch zur ständigen Selbst- und Eigenkontrolle, immer wieder zu überlegen, finde ich das jetzt, weil ich den so irre unsympathisch finde. Mhm. Also unser Harry Potter-Verschnitt da, Martin, der war super smart. Der war total nett. Und wie gesagt, am Anfang habe ich kurz gedacht, so einer schlechter seine Freundin nicht. Also so ein nettes Kerlchen, ne? Also wirklich, der wusste einfach ganz genau, wie man einen wahnsinnig guten Eindruck macht. Und sich auch davon nicht blenden zu lassen, dass einer einen wahnsinnig guten Eindruck macht. Das gehört so ein bisschen zum täglichen Geschäft dazu.
Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich vermuten, du bist halt als Richterin, als Frau, die schon mit vielen weiblichen Opfern über solche Dinge geredet hat, möglicherweise inzwischen auch ganz schön skeptisch, was Männer angeht und ihre Ausflüchte.
Ja, aber auch manchmal, was Frauen angeht, die irgendwelche Geschichten erzählen, wo man am Ende die Stirn runzelt und denkt, okay, wir sitzen hier seit einer Stunde, du hast mir jetzt drei verschiedene Variationen der Geschichte erzählt. Also ich hatte neulich einen Fall häuslicher Gewalt, hat die Frau eine Situation geschildert, wie sie war und auch sehr deutlich und klar geschildert. Es ging um so eine Situation an einem Tisch, wo er aufgesprungen sein soll, um den Tisch drumherum gerannt sein soll und sie dann hingeschmissen haben soll und dabei bestimmte Dinge gesagt und gemacht haben soll. Und das war relativ klar ausgesagt. Und er kam und sagte, ich war ja so wütend, weil sie mich gefilmt hat mit ihrem Handy. Und ich habe ihr danach das Handy weggenommen. Ich habe mir den Film selber zugeschickt. Ich kann Ihnen den zeigen. Und dann haben wir uns gemeinsam diesen Film angeguckt und es war überhaupt nicht so, wie die Frau erzählt hat. Es war wirklich ganz, ganz anders. Sie mag nicht gelogen haben, weil sie die Wahrnehmung hatte, dass es so war. Aber sie musste dann auch einräumen, dass das, was sie mir erzählt hat, jetzt echt überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, was wir auf diesem Film sehen konnten. Der war verwackelt, weil irgendwie halt so ein Handyvideo, ne? Ich weiß nicht, ob ich am Ende den freigesprochen habe, weiß ich nicht mehr genau, aber so, wir haben aber die unterschiedlichsten Situationen, dass Leute lügen, dass Leute Quatsch erzählen, dass Leute glauben, sie erzählen die Wahrheit, aber trotzdem Quatsch erzählen, dass irgendwelche Inkonsistenzen in der Aussage auftreten, wo man so denkt, so, wenn du dich da nicht richtig erinnerst, wie willst du dich denn dann an den anderen Scheiß erinnern? Also ich habe zum Beispiel mal jemanden freigesprochen, da ging es um Handyverstoß im Auto. Zwei Polizeibeamten sagen, der ist mit dem Handy am Steuer gewesen. Wir sind uns da ganz sicher. Und beide Polizeibeamten habe ich im Prozess gefragt, wie sie an das Auto rangetreten sind. Und einer gesagt, naja, der eine von der einen Seite, der andere von der anderen, wir machen das immer, ne, dass wir uns so aufspalten. Und beide Polizeibeamten haben mir im Prozess gesagt, ich habe bildlich vor Augen, wie der das Handy in den Händen hält, als wir den dann angehalten haben und wir an das Auto rangetreten sind. Beide habe ich gefragt, ob sie auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite standen. Beide konnten die Frage nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass sie es vor Augen hatten, das Bild. Denn wenn man das Bild vor Augen hat, dann weiß man, ob man von rechts oder von links geguckt hat. Also, ne, ob man von der Beifahrerseite oder der Fahrerseite geguckt hat, das weiß man, wenn man ein Auge bildlich vor den Augen hat. Den habe ich tatsächlich freigesprochen gegen die Aussage von zwei Polizeibeamten. Ich habe gesagt, die erinnern sich nicht mehr daran, was sie wirklich gemacht haben, haben leider behauptet, dass sie sich erinnern. Das ist doof. Hat auch eine Menge Ärger gegeben, weil die das natürlich nicht toll fanden. Aber so sind so Aussagesituationen. Ich glaube, dass die Frage von Antipathien und Sympathien oder der Frage, wem man irgendwie näher ist, natürlich bin ich gefühlt geschlagenen Frauen näher als schlagenden Männern. Allein schon vom Geschlecht, allein schon von der Empathie, die damit zusammenhängt, vom Mitleid. Ich kann mich in die Situation von Opfern sehr viel besser reinversetzen als von Tätern, weil ich mir das für mich selber nicht vorstellen kann. Und trotzdem gehört es zu meinem professionellen Portfolio, dass das nicht wichtig ist. Genau wie ein Arzt, auch wenn er jemanden behandelt, nicht fragt, ob das der Mörder ist oder das Opfer, das er da gerade behandelt, sondern der Mensch zählt, den er da auf dem Tisch liegen hat. Und für den genau das tut, was nötig ist. Egal, ob es der Mörder ist oder das Opfer. Mhm. Das glaube ich, gehört wirklich, wirklich zum Professionellen dazu, was man lernt und mit der Muttermilch aufsaugt. Wie man sich dann sicher wird, ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt irgendwann den Punkt in einem Prozess, ich weiß, dass viele Prozesse so laufen, dass ich da sitze und denke, einerseits, aber andererseits, aber einerseits, aber andererseits. Und das so für mich hin und her abwäge. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ich sage, nein, so ist das nicht gewesen. Nein, du erzählst Quatsch. Das ist Blödsinn und zwar aus den und den Gründen. Und ganz oft kann ich das an äußerlichen Dingen festmachen. Also in diesem Fall diese hanebüchene Geschichte mit Flipflops auf einer Treppe ausgerutscht, nicht erklären können, warum sie sich diesen ganzen Kram ausgedacht haben soll, wo sie doch nichts davon hat. Es gab auch keine konsistente oder sinnvolle Erklärung dafür, wieso sie aus Eifersucht so eine Geschichte erzählen sollen würde, wenn er sich denn von ihr, weil er sich gar nicht von ihr getrennt hat, sondern sie sich von ihm. Also, ne, das machte alles insgesamt keinen Sinn. Und deshalb ist ganz oft dieses Gefühl, was dann kommt, dieses so war das, schon untermauert mit ganz vielen Dingen, die im Prozess passieren. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann der Kipppunkt bei der Geschichte von Sina und Martin war, aber definitiv wütend geworden bin ich innerlich bei der Geschichte und da habe ich sie an den Händen versucht festzuhalten und dann sind mir leider die Handgelenke aus der Hand geflutscht und da ist sie gegen die Wand geknallt. Da bin ich irgendwie innerlich wütend geworden, weil ich gedacht habe, never, guck dich doch mal an und guck die mal an. Also er war doppelt so groß wie sie. Der hat ein Kreuz wie ein Schrank und war doppelt so groß. Das ist eine so hanebüchene Geschichte, da eine Notwehrhandlung zu erzählen. Das war augenfällig so. Und in dem Moment ist man sich dann sicher und sagt, ich bin mir sicher, dass das so gewesen ist. Und wenn ich das nicht tun würde, sondern immer auf meine 100% kommen müsste innerlich, dann oder mich nicht selbst überzeugen würde zu den 100%, dann käme ich nie zu einer Verurteilung, außer bei geständigen Tätern. Hm. Wäre auch schlecht.
Ja, klar, ich habe das nur damals, als ich das verstanden hatte, wie das in der Juristerei ist, im Gegensatz zu rein statistischen, mathematischen, auch naturwissenschaftlichen Methoden, dachte ich so, ja krass, die Juristen müssten sich dann ja irgendwann sicher sein.
Ja, also es ist auch immer ein Argumentationsspiel mit den Anwälten. Ich habe zum Beispiel gerade aktuell einen Fall, da sagt der Anwalt, es gibt eine Alternativgeschichte. Mhm. Und solange Sie, Frau Vorsitzende, diese Alternativgeschichte nicht widerlegen können, gilt die und Sie müssen Zweifel haben. Mhm. Und ich sage dann immer fröhlich, nee, ich muss Ihnen diese Alternativgeschichte ja auch glauben. Es kommt nicht darauf an, ob es eine Alternativgeschichte gibt, es kommt darauf an, ob es eine gibt, die ich glaube. Und in diesem Fall sprechen jetzt allerhand Dinge dafür, dass ich die vielleicht nicht glaube. Der Prozess ist noch nicht gewesen, wir werden sehen. Aber es gibt so allerhand Anzeichen dafür, dass ich diese Alternativgeschichte vielleicht Quatsch sein könnte, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen, was das Verfahren ergibt. Ne? Aber es kommt nicht auf die Frage, wie viele Alternativen denke ich mir aus an, sondern auf die Überzeugung des Richters. Und du hast schon recht, man darf da nicht zimperlich sein. Ich habe ganz am Anfang, das ist wirklich eine lange Antwort, aber ich habe ganz am Anfang, als ich noch ganz jung im Dienst war, habe ich immer so Probleme gehabt. Da habe ich viele Ordnungswidrigkeiten verhandelt und dann gibt es immer diese Blitzerfotos. Und ich habe so wahnsinnig Probleme gehabt, die Menschen, die im Gerichtssaal dann kamen, als diejenigen zu erkennen, die auf dem Blitzerfoto sind. Weil, das kennt ihr auch alle, jemanden, den man schon kennt, weil er nebenan wohnt und man ihn schon 8-mal gesehen hat, den erkennt man auf dem Witzerfoto auch wieder. Aber eine völlig fremde Person guckt man halt drauf und sagt, könnte der sein oder könnte der nicht sein. Und dann kam es bei mir zu wirklich vielen Freisprüchen, weil ich immer gesagt habe, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob der das gewesen ist oder nicht. Also ich gucke den jetzt an, hat gewisse Ähnlichkeit, aber ob der das war, weiß ich nicht. Und dann bin ich irgendwann zu meinem Mentor gegangen, einem ganz alten Richter, der das schon seit 1000 Jahren gemacht hat und der auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr später pensioniert wurde. Also der war wirklich alt und erfahren und habe gesagt, Herr Friedrich, ich habe ein Problem, weil ich dauernd freispreche in Ordnungswidrigkeiten, weil ich immer mir nicht sicher bin. Wie machen Sie das denn mit dem sich sicher sein? Und dann strahlte der mich an und sagte, ja, das ist eben, das müssen Sie lernen. Ich bin mir einfach schneller sicher als Sie. Und damit hat er mich wieder rausgeschickt. Ich habe dann irgendwann angefangen zu hinterfragen, zu versuchen, Außenpunkte zu finden. Also zu sagen, okay, du bist der Angeklagte, du sagst, ich bin nicht gefahren. Das Foto sieht aus, als wärst du das. Wer ist denn sonst gefahren? Gibt es eine Möglichkeit, dass das ein anderer ist? Und wenn es darauf keine sinnvolle Erklärung gibt, dann spricht ziemlich viel dafür, wenn es eine Ähnlichkeit gibt, dass derjenige das auch ist. Wenn denn ein anderer gefahren ist, kann man das ja einfach sagen. Ich sage Ihnen den Namen nicht, aber ich verleide mein Auto immer an 3 verschiedene Freunde. Und die benutzen es im Wechsel und einer davon sieht mir halt ähnlich. Aber den will ich jetzt nicht reinreißen. Kann man ja mal sagen. Würde was mit der Überzeugung machen vielleicht.
Ja, es ist ein interessantes Thema insgesamt. Wir haben da vor 3 Millionen Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja von Daniel Kahneman diese Theorie von System One und System Two Reasoning. Und System One ist sozusagen das intuitive Verständnis einer Situation oder in einer Entscheidung. Und System Two ist die stark systematische Herangehensweise. Und es wird dann häufig gesagt, ExpertInnen, die lange im Job sind, fällen Entscheidungen häufig nach System One. Einfach, weil sie sich schneller sicher sind, weil sie so eine Intuition haben und Abkürzungen nehmen, die sie gar nicht mehr so bewusst sich machen und sagen, ja, das ist er doch. Während System 2 dieser systematischere Weg ist, indem man das genau durchdenkt, warum bin ich mir sicher, ist die Augenpartie vielleicht so, dass und so weiter und so fort. Und nach Kahneman ist es halt schon so, dass man bei schwerwiegenden Entscheidungen sich mal wieder zwingen sollte, diese System 2-Abwägung zu benutzen. Aber es ist auch so, dass dieses System One von ExpertInnen häufig verwendet wird und sie sich dann auch relativ häufig nicht nur sicher sind, sondern auch Recht haben. Und dass das natürlich gerade in Situationen, in denen man schnell entscheiden muss, auch sinnvoll ist. Also wenn ich innerhalb von Sekunden entscheiden muss, weil ein Leben auf dem Spiel steht, weil andere in einer Kette von Entscheidungen schnell davon abhängig sind, dann ist das möglicherweise sinnvoll. Aber in deinem Fall zum Beispiel, wenn du eine Straftat dann juristisch aufarbeitest, dann hättest du ja theoretisch die Zeit und die Muße, immer System 2 zu bemühen.
Ich glaube auch, dass ich das wirklich immer tue, ehrlich gesagt.
Ja.
Also dieses einfach nur da sitzen und sagen, ich habe da jetzt ein Bauchgefühl zu, du warst das, das tue ich nicht. Also ich schmeiß schon immer die Frage der Argumentationskette an, was spricht denn dafür und was spricht denn dagegen. Und wenn genauso viel dafür wie dagegen spricht, dann entscheide ich mich nicht nach dem Bauch, dann spreche ich frei. Und zwar auch aus der Überzeugung raus, dass 10 falsche Freisprüche so viel weniger schlimm sind als eine falsche Verurteilung. Da bin ich wirklich von überzeugt, dass das so ist. In einem Rechtsstaat wir lieber akzeptieren müssen, zu viele Menschen freizusprechen aus Zweifeln, als aus Zuhauen und Schnellwurstigkeit einen zu viel zu verurteilen.
Da gäbe es jede Menge Leute, die dem widersprechen
ja,
würden.
Weiß ich. Ich glaube auch sogar unter den Juristen. Aber für mich ist das wichtig.
Okay. Gut. Dankeschön.
Wir sehen uns bald wieder zum Podcasten. Ich mache keine Aussagen darüber, wann.
Nee, ich auch nicht.
Wir halten euch auf dem Laufenden, ob unser Fellknäuel weiter das Familiengefüge durcheinander würfelt oder nicht. Wir mussten zur Aufnahme dieses Podcasts, ich bin gespannt, ob Matze das Getrappel im Hintergrund rausgeschnitten kriegt oder nicht, sonst wenn ihr es zwischendurch tapsen hört, dann war das das Fellknäuel. Wir mussten heute beide Teenager-Kinder in Action versetzen, damit wir diesen Podcast aufzeichnen können, weil sonst das Fellknäuel dazwischen gegangen wäre.
Hat ja funktioniert. Ich hoffe, ich kriege diese Folge relativ schnell geschnitten. Ihr werdet sie dann hören und ich freue mich, wenn überhaupt noch jemand da ist, der diesen Podcast abonniert hat. Sollte das nicht der Fall sein, war es trotzdem schön mit dir, Maria, über ein
ich glaube, zwei oder drei gibt's, die noch hören.
interessantes Thema zu sprechen und wir haben auf jeden Fall unseren Nachmittag nicht umsonst vergeudet, sondern es war wie immer eine Freude und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.